Bits und so.
Mit dem Rätsel wunderschön genannt, außerdem der vom iPhone-Blog.de Alex Olmer.
Guten Abend.
Und Leo, der 14.
Ja, guten Abend.
Ich hatte es für den Moment vergessen.
Ich habe überraschend viele Gratulationen bekommen.
Sehr schön.
Was ich mich erstaunt habe, weil an mir ist es einfach komplett vorbeigegangen.
Okay.
Sollen wir noch über das Kerning auf der Gruft vom letzten sprechen irgendwie?
Auch nicht. Das ist jetzt vorbei.
Das ist crazy.
Das war gut, dass wir das Kapitel überschlagen mit dem. Also es sah ja furchtbar aus. Das wirklich, wer hat sich denn da dran? War das verschandelt?
Weißt du, wer es nicht war? Weißt du, wer es nicht war? Der Johnny war es nicht.
Der hat sich dünner gemacht, die Schrift.
Ja. Es gibt hier so ein Interview, ein seltenes Interview, eine Conversation mit Johnny Ive beim Stripe. Stripe ist ja hier so Zahlungsdienstleister-Dingens, die haben so eine Konferenz, da haben sie sich Johnny auf die Bühne geholt und mal eine Stunde mit ihm gesprochen, das ist der Chef vom Stripe an der Seite. Und die sitzen da, unterhalten sich so ein bisschen über Dinge und Johnny ist halt Johnny. Ne? Ist halt, er kann das auch tragen. Ne? Einfach mal so vom oberflächlichen Look. Er hat da so Sachen an, eine viel zu kurze Hose, rosa Socken. Und sitzt so relativ fahrig und nervös da und er macht immer solche Sachen mit seinen Fingern, so als würde er versuchen, irgendwie Zunder anzuzünden oder sowas. Irgendwie so Gesten und wir haben ihn aber einfach lange nicht gesehen. Wir wissen ja nicht, was er gemacht hat, so die ganze Zeit. Ja? Und es ist halt ein schöner Rückblick auf so, wie diese Johnny-Videos waren. Oder wenn Johnny früher auf so einer Konferenz gesessen ist und über irgendwas geredet hat. Und das ist ich finde, also ich habe es gesehen, Alex hat es gesehen, Leo noch nicht, aber die, ich finde so ein bisschen, es lässt so durchblicken, so das alte, gute Apple irgendwie, ja, so, dass er wirklich so, er möchte was für die Menschen machen, er möchte so gutes Design, ja, es ist so, wenn du dich drum kümmerst, dass irgendwie das Kabel, was du aus deiner iPhone-Schachtel rausziehst, wenn du merkst, dass da jemand drüber nachgedacht hat, wie du das aus diesem Pappding rausbekommst, dann fühlst du dich irgendwie wertgeschätzt als Kunde und solche Sachen.
Mhm.
Und ja. Ich glaube, solche Sachen, die so jetzt ein bisschen so auch irgendwie fehlen.
Ja, vielleicht. Ich meine, aber Johnny hat, glaube ich, in seiner eigenen Welt auch schon immer gelebt.
Ja.
Ich glaube, bei Apple auch. Also dieser weiße Raum ist ja irgendwie so das das, was man in Verbindung bringt mit seinen Kreationen. Und ich glaube schon, dass das Design-Team da eine ganz eigene Stellung hatte, die viel von Sachen einfach abgeschirmt wurden, von den schmutzigen Sachen, weißt du, die dann irgendwo, wo dann irgendwie Produkte auch irgendwie hergestellt werden müssen und schlimme, schlimme, schlimme Geschichten. Und er durfte in seinem Studio einfach die Produkte entwickeln. Und ich meine, er hat diese interessante Zahl fallen lassen, dass er seit 6 Jahren nicht mehr seit Apple ist. Das ist auch eine interessante Nummer, weil er war ja noch für Apple beschäftigt offiziell, nicht wahr? Bisschen Spielereien, weißt du, irgendwie Johnny arbeitet noch für uns, ist aber eigentlich schon weg und so weiter. Da gab es ja so Schachereien. Also seit 6 Jahren ist er irgendwie jetzt eigenständig und man hat ja irgendwie, man hätte jetzt irgendwie gedacht, oder von den Projekten, die er betreut hat seitdem, dass da viel einfach so Azifazi-Zeug ist, irgendwie macht was für den King, irgendwie aus England, macht irgendwie Ferrari, so ein bisschen Lenkraddesign und so
bisschen
weiter.
Bisschen Red Nose Day.
Genau, also dass da irgendwie, weißt du, dass der Sachen, Stühle fand er ganz, ist ja ganz faszinierend von Stühlen und so weiter. Aber es ist eigentlich, also aus dem Interview kommt man so ein bisschen raus, dass er halt was am Technikbereich wieder macht. Und das ist ja eigentlich irgendwo so die Sache, die in der Gerüchteküche seit ewig steckt, aber jetzt von ihm auch offiziell einfach bestätigt wurde. Und es macht es halt super spannend. Also es macht es halt ernsthaft spannend, weil es wurde natürlich sehr viel über Werte gesprochen und sehr viel über irgendwie, was du schaffst, da hast du eine Verantwortung dafür und ganz gute Sachen. Da musst du dafür einstehen, wenn da Quatsch mitgemacht wird, etc. Und also da ist sehr spannend unter dem Betrachtungsweise, was er demnächst macht und dass er das mit irgendwie OpenAI machen will, das ist ja auch irgendwie bislang nur eine Gerüchteküche, hat er doch nicht irgendwas zu gesagt, aber ist natürlich echt spannend, weil das ganze Thema ist natürlich extrem mit AI umstritten und sein Argument jetzt war irgendwie so, naja, aber wenigstens sprechen wir über die Probleme von AI und das haben wir bei Social Media zum Beispiel nicht getan und also ist ein super spannendes Interview, ist natürlich wie Apple, also Apple typisch, da ist keine Ankündigung drin, nichts, aber es ist einfach ernsthaft interessant und der Mann hat ernsthaft Perspektiven.
Er zeigt halt, ohne das jetzt wirklich auszusprechen, aber ich habe zwischen den Zeilen zumindest rausgelesen, dass er von, insbesondere vom Zuckerberg, überhaupt nichts hält. Und das kannst du wahrscheinlich auch auf die anderen Social-Media-Plattformen so ein bisschen ausdehnen, dass die halt sehr viel Mist gebaut haben und dass das so insgesamt schlecht gelaufen ist und vielleicht auch Teil des, wieso er dann zurück nach England gegangen ist, abgesehen von, dass er einfach zurück nach England wollte. Aber das Problem ist mit, wenn er jetzt sowas macht wie den AI-Pin oder sowas ähnliches, was so ein so AI, aber ohne das Smartphone, das haben wir jetzt gesehen, das ist sehr schwierig. Ja, und so die Annahme, dass Leute von ihren Smartphones weg wollen, ist wahrscheinlich auch schwierig, weil Leute einfach echt gerne ihre Smartphones benutzen. Das ist halt das perfekte Ding. Mhm. Also, was könnte das sein, was er da irgendwie zusammen mit OpenAI für ein Gerät baut? Ne? Ist es die Brille? Ist das ein anderer Twist auf die Brille? Ist es ein Kopfhörer? Ist es einfach nur ein anderes Smartphone, auf dem keine Apps laufen? Haben wir alles schon gesehen? Irgendwelche Smartphones, die keine Apps mehr haben. Okay, den kannst du auch einfach nicht benutzen. Das ist einfach, dann hast du auch wieder Nokia-Knochen, kannst du telefonieren, SMS schicken und kannst halt keinen Zwei-Faktor-Code haben, kannst nicht damit einkaufen gehen und so weiter und so fort. Was macht er denn?
Wenn ich das wüsste, wäre das durchaus ein Hit, da natürlich schon mal reinschauen zu können. Also es ist natürlich extrem spannend, sich zu überlegen, was er da macht. Zumal wir ja wissen, dass er da zumindest ordentlichen Teil von dem Apple Design Team ja mitgenommen hat, die jetzt mit ihm das machen. Und das waren ja nicht nur irgendwelche Leute, sondern ja auch Leute, auch die, wie heißt die Frau Henke, die ihn ja ersetzt hat noch eine Zeit lang praktisch bei Apple und dann auch Apple verlassen hat und jetzt eben mit ihm zusammen an was auch immer sie da arbeiten, arbeitet. Und das ist schon, ist einfach faszinierend natürlich, weil jemand mit dem Status von Johnny Ive, was auch immer er macht, es kommt auf jeden Fall was Interessantes dabei heraus. Ob das dann jetzt irgendwie toll ist und ob das die Welt auf den Kopf stellt und ob das sozusagen der AI-Clue, die Hardware ist, die praktisch der KI gefehlt hat und diesem ja unterschwellig schon so lange immer wieder erwarteten Umbruch halt, also dem nächsten großen Shift. Ich meine, ist das wirklich der nächste große Shift oder ist das halt nicht und fehlt dazu die Hardware oder fehlt die eigentlich gar nicht? Also das sind so viele offene und unbeantwortete Fragen. Und wenn du dann natürlich jemanden in diese ganzen Fragen und Kontroversen und Diskussionen reinwirfst wie Ive, der nun einfach schon weiß, was er tut, wenn es halt um Hardware oder Design geht, dann ist es auf jeden Fall spannend. Und zwar so spannend, wie es halt sonst nicht spannend ist. Und wenn du natürlich gerade diese Kombination nimmst von OpenAI als halt über, zumindest aus US-Perspektive, über KI-Bude, die halt so viel Geld haben und so viel Zeug und auch so schnell sich jetzt weiterentwickelt haben und dann halt ihn damit kombinierst, ist das natürlich eine explosive Mischung am Schluss. Also ich glaube, da ist auch, also auch bei Apple und auch im Rest der Branche, wird da eine gewisse Nervosität einfach da sein, weil das halt eben kein AI-Pin ist. Oder vielleicht kommt ein AI-Pin raus, aber es ist halt so ein anderes Level, was da ansetzt und was da vielleicht gebaut wird, dass glaube ich, das schon relativ unheimlich ist. Für andere in der Branche.
Sie reden so ein bisschen über Bauhaus und wie das so mit Design funktioniert und so. Und er sagte auch, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Vergleich, den er vielleicht gar nicht gemeint hat, aber den habe ich zumindest rausgehört, dass in der Bauhaus, waren da gerade in der Zeit, wo die Leute rausgefunden haben, wie man Rohre biegt, ohne dass sie abknicken. Ja. Also was haben sie gemacht? Sie haben halt Rohre gebogen und Stühle draus gebaut.
Was einfach sehr gut ist. Ja.
Sind aber auch halt nicht besonders bequem und nicht besonders hübsch. Aber sie konnten halt.
Naja.
Sie konnten halt damit Stühle bauen, weil sie Rohre biegen konnten. Aber die Stühle sind so als Stuhl einfach nicht so besonders. Ja, Ding ist halt, wir haben jetzt die LLMs und wir können jetzt LLMs bauen. Die stecken wir jetzt irgendwo rein in so einen Stuhl. Mhm. Aber ist das deswegen ein schöner Stuhl? Ja, vielleicht auch nicht.
Es ist halt so ein bisschen Fluch und Segen, dass du dein altes Team hast, ne? Also das ist halt so, man kennt das ja vielleicht so. Also ich meine, so ein bestehendes Team, das kann sich natürlich auch irgendwo, das hat halt was an der Vorstellung, die etablieren sich dann und sind bist auch vielleicht auch ein bisschen festgefahren. Der anderen Seite sind es alles Leute, die auch nicht mehr arbeiten müssten wahrscheinlich. So, also die haben jetzt irgendwie nicht so den Drall, dass sie irgendwie, weißt du, jetzt den Kindern ernähren müssen und so weiter. Die machen das aus Spaß so ein bisschen halt auch. Das muss man, glaube ich, fairerweise sagen. Ich glaube nicht, dass das die Ambitionen irgendwie runterschraubt, aber das ist einfach eine andere Herangehensweise, als wenn du dich da irgendwie beweisen musst. Und also altes Team kann pro, kann aber auch halt irgendwo, kein junges Blut ist schwierig. Man weiß nicht, wie viel junges Blut so in diesem Team steckt und was auch deren Möglichkeiten sind. Also OpenAI ist ja interessant vom finanziellen Faktor. Die können ja Geld als Risikokapital an Land ziehen wie kein anderes Unternehmen. Aber steckt da dann auch die Umsetzungspower dahinter? Also was bringt dir das beste Gerät, wenn du es halt nicht in benötigten Stückzahlen produzieren kannst oder nicht verschiffen kannst? Also ich meine, da ist diese ganze Apple, das, was Apple über Jahrzehnte hochgezogen hat, die ist ja da nicht vorhanden. Das muss man. Sie haben Geld, aber das bedeutet halt noch nicht, dass sie da irgendwie, weil wenn du was Tolles schaffst und du kannst es einfach nicht an den Markt bringen und so weiter, dann ist es auch nicht mehr als ein Konzept, mehr oder weniger. Deswegen, also das wird, aus der Perspektive wird es sehr, sehr spannend sein. Ich meine, eventuell kooperieren sie ja vielleicht noch mit, also die explosive Mischung stimmt schon, aber ich glaube halt nicht, dass sie das alle einfach alleine machen können. Also da, OpenAI hat auch gesehen, sie brauchen da irgendwie Kraft. Lovefrom hat auch nur, das bringt das Design-Talent ein, definitiv. Aber wer dann diese ganze Hardware-Power, dieses ganze Konstrukt, dieses Drehrad im Hintergrund irgendwo antreibt, das wird nochmal spannend zu beobachten, wenn sie wirklich ein Produkt vorstellen, was du irgendwann kaufen kannst, was es irgendwo, was einen Namen hat, was irgendeine Vision trägt. Und ich glaube auch, dass einfach, wir einfach schon so viele Projekte gesehen haben, da wird jetzt nichts dabei sein, was wir noch nie gesehen haben als Konzept so. Also es wird schon, also kann ich mir vorstellen. Wir haben schon Pins gehabt, die man sich umhängen kann. Man hat die Clips gesehen, man hat irgendwie Brillen gesehen. Ich glaube nicht, dass da aus der Perspektive irgendwie was uns überrascht, aber halt die Details und die Umsetzung, die machen halt bei solchen Produkten definitiv einen Unterschied.
Ja, es muss halt ein Mix sein. Also und natürlich ist auch klar, ich meine, wer die letzten Jahre von Ive bei Apple sich zurückerinnert, weiß ja auch, ich meine, dass auch designmäßig auch einiges schiefgelaufen ist. Es ist ja nicht so, als würde da alles, was aus Johnny Ive herauskommt, irgendwie wundersam die perfekteste Technik sein. Also ich glaube, da haben wir ja auch klar gesehen, dass da einfach sich potenziell Probleme gebildet haben, gerade als das Gespann aus Jobs und Ive eben nicht mehr existierte, sondern nur noch Ive allein da war, da fing es dann halt schon an, auch an der einen oder anderen Stelle hakelig zu werden und zu brechen. Und wahrscheinlich war es gut auch, dass dann der Schnitt zu Apple kam. Also ich weiß nicht, wie das weitergelaufen wäre, wenn Ive da nach wie vor in der Position verblieben wäre, was das für Apples Hardware jetzt auch der letzten Jahre bedeutet hätte. Vielleicht wäre was Spannendes Neues gekommen, was wir so nicht gesehen haben, aber vielleicht wäre es auch in eine Richtung gegangen, wo viele Sachen vielleicht so sieht gut aus, aber jetzt irgendwie gut mit den null Schnittstellen und dann ist halt, ja, also du hast halt keine Knöpfe und keine Schnittstellen und all diese Diskussionen um solche Geschichten, die ja schon für ihn immer Sachen waren, Ziele waren, denen er halt nachgestrebt ist. Bei so einer KI-Hardware kann man sich vorstellen, dass die irgendwie vielleicht nicht viele Knöpfe und Löcher und Schnittstellen und sonstige Sachen braucht. Aber es ist halt, klar, also muss es am Schluss, wenn es wirklich klassische Hardware ist, muss es produziert werden. Ich meine, muss es im Riesenumfang gleich zum Start produziert werden? Es ist halt die Frage, schaffst du halt einen Mix an Sachen zu finden, so wie das iPhone ja auch ein Mix aus Sachen war, aber halt natürlich mit Multitouch halt eine Komponente hatte, mit einem ernsthaften Betriebssystem eine entscheidende Komponente hatte und mit dem ganzen Designpaket, in dem es halt gesteckt ist, was nun einfach mal größtenteils wahrscheinlich aus Ives Feder stammte oder stammt, natürlich einfach so ein perfektes Paket war, plus dann halt einfach die, dass es zur perfekten Zeit halt auf den Markt kam. Apple ist da natürlich auch in eine ideale Situation reingeraten und dann halt App Store hinterher und Rest der Geschichte. Das schrieb sich dann praktisch von selbst, bis wir dann heute angekommen sind.
Du siehst ja so bei den alten Steve Jobs Videos oder so, wo er zum Beispiel den aufklappbaren Power Mac zeigt oder sowas. Ne? Das, da war auch hinter dem Design, wir können das aufklappen, wir können da RAM reinstecken und so. Das ist das, was die Power-User gerne hätten in ihrem Power Mac. Hm. Auf dem iPhone kannst du sehr viel weglassen. Da brauchst du nicht 15 Schalter und das Plastik-Keyboard. Auf dem iPod kannst du viele Sachen weglassen. Aber du kannst halt eigentlich nicht an dem Mac alles weglassen. Und wenn du diesen Minimalismus vom iPhone dann halt aufs iPad bringst und du hast nur eine clean Fullscreen-App und du darfst nichts anderes anschauen, dann geht er weg. ja, und baut Apple Park oder macht seine roten Nasen und so weiter. Und dann steht Apple da, so, da müssten jetzt Fenster rein. Wie machen wir das? Ja? Und sie haben ja die Lösung auf dem Tisch. Die Lösung hieße macOS. Aber sie versuchen halt irgendwie an iPadOS rumzudoktern, diese cleane Vision irgendwie nicht kaputt zu machen. Und das geht dann halt auch schief. Und da sind natürlich die Probleme, die wahrscheinlich auch aus seiner Feder irgendwie stammen. Natürlich auch so, weißt du, freitagmorgens treffen wir uns bei irgendwem zu Hause und frühstücken alle zusammen und essen Cornflakes, damit wir nicht so gestresst sind von Konferenzräumen.
Ja,
ja schon. Das ist ja nicht schlecht.
Ja. Das sagt halt sehr viel aus. Also ich meine, das ist halt, da war viel Idealismus in dem Gespräch. Das war auch sehr, ich fand es extrem positiv. Aber es natürlich zeigt auch so ein bisschen diese Situation so irgendwie hier kann, aber nichts muss. Und so ein bisschen so die Attitüde. Und mich würde am meisten halt interessieren, wie das Spannungsverhältnis zwischen seiner Apple-Heimat und einem neuen Arbeitgeber sieht und ob das irgendwie komplett ausschließt, dass die kooperieren, weil ich meine, was wäre denn, wenn irgendwie OpenAI ist halt, wie gesagt, also OpenAI kann Geld ranziehen, wie nichts Gutes und so weiter, aber sie sind auch ressourcenbeschränkt und deswegen bin mal gespannt, mit wem die dann zusammenarbeiten und ob das in Konkurrenz mit Apple steht und ob er in Konkurrenz zu Apple tritt, definitiv, oder ob es ein Gerät ist, dass das koexistieren kann. Oder ob es das wird, was sie eventuell in Kooperation mit Apple machen? Also ich glaube,
der hat da keinen Bock mehr drauf. Der ist, glaube ich, mit Apple schon auch jetzt fertig. Gerade auch mit dem Apple, so wie es jetzt ist. Mit dem großen Monsterkonzern. Der ist da ja auch, sagte auch in einem Interview, sehr eingestiegen irgendwie nach seinem Studium. Irgendwie da war halt Apple, lag halt auch am Boden. Er wollte halt irgendwie nur hübsches Design machen und ist dann Anfang 90er zu Apple gekommen. Da war ja die ganzen 90er, wo er ja schon dort war, da war ja Apple auch eigentlich tot. Das war ja kurz vorm Schluss.
Ja.
Also insofern, der Idealismus hat sich dann für ihn auch ausgezahlt. Und er muss halt nicht arbeiten. Er hat sich jetzt das halt ausgesucht, ja, dass er halt in diesem Designer-Job irgendwie was weitermachen kann. Aber seine Firma sagt, das sind 50, 60 Leute. Das ist ja sehr klein. Also das ist, mit dem Team entwickelt er jetzt alleine keine Hardware, sondern der macht das Design vielleicht. Aber wo kommt denn die Hardware her und was ist das dann für Hardware? Und haben wir auch gesehen, bei Boden wie bei dem Rabbit und bei dem AI-Pin, die scheitern halt auch einfach nur an, wir bauen jetzt ein kleines Android-Device, was irgendwas noch zusätzlich kann. Das ist halt auch kompliziert. Weißt du, Samsung kann das über Nacht irgendwie sowas rauspushen. Meta hat sich da jetzt 10 Jahre hingearbeitet, dass sie solche Devices rauspushen können. Apple kann das sowieso. Aber so jetzt aus dem Stand, aus dem Nichts einfach ins Hardware-Geschäft einsteigen, ist halt hart.
Ja, definitiv. Also klar, Hardware ist, glaube ich, nach wie vor große Herausforderung. Und da ist natürlich unklar, wie sehr da Ive jemals drin gesteckt hat in diesem Teil der ganzen Geschichte. Also ich weiß nicht, ob ihn das auch sonderlich interessiert. Ich befasse mich mit der Lieferkette. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht seine Welt.
Ja, aber so mit schönen Materialien und irgendwie Titan und Gold und hier und eine hübsche Uhr und solche Sachen, das war ja schon sein Ding. Aber vielleicht, wir wissen auch nicht, was ihn dazu getrieben hat, die Golduhr rauszubringen 2015 und wieso sie ihn gelassen haben. Ja, also wie ist das durchgegangen, dass diese Goldwatch für 18.000 irgendwie angeboten wurde? Warum?
Hm. Ja, das wird ja ihm so zugeschrieben, ne? Also es ist ja so irgendwie so, Johnny wollte das, deswegen wurde das irgendwie ihm zugestanden. So. Aber keine Ahnung, da hören sicherlich auch immer ein paar mehr Leute dazu. Also das muss schon intern auch gerechtfertigt worden sein, da diese Produktion überhaupt, also muss irgendwo ein Markt gesehen worden sein. Also sonst, das einfach nur, wenn du weißt, das scheitert, den Designer, den du halten willst, irgendwie dem das zuzustehen, das ist natürlich auch ein Flop. Also die haben sich da nicht irgendwie, die wussten nicht alle, dass das ein Flop wird und haben gesagt, okay, aber Johnny darf es machen. So ist es, glaube ich, nicht gelaufen. Und aber ich finde es halt ernsthaft faszinierend, ob ihn sowas interessiert, zum Beispiel irgendwie so, kann er jetzt so ein, also auf seinem neuen Gerät irgendwie, wenn OpenAI sagt, da läuft jetzt aber irgendwie so ein Android drauf, so. Das zeigt auch so ein bisschen Schrift an und so, wann muss Johnny dann die Schrift designen? Wahrscheinlich, also das gehört sicherlich zum Design, aber wenn irgendwie OpenAI sagt, ja, und dann gibt es eine Version für Windows auch und so weiter, ist das interessiert ihn das oder ist das, also ich finde es halt, diese Beziehung fasziniert mich halt an der ganzen Geschichte. Oder ist es so ein Kapselprojekt, wo du irgendwie sagst, so OpenEye, immer die Frau von Jobs steckt noch mit drin und das wird so ein isoliertes Gerät in dieser Techniklandschaft, das für sich steht und keine wilden Verbindungen hat, das irgendwie das irgendwie irgendwo aneckt. Also das interessiert mich halt am meisten im Moment.
Wearables sind halt auch insgesamt einfach schwierig zu bauen. Man sieht das auch in diesem Interview. Er hat so ein Ansteckmikrofon an und das ballert die ganze Zeit gegen seinen Pulli und es klopft und es ist nicht gut mikrofoniert und der andere Kollege hat so ein Headset auf, das wäre besser gewesen.
Ja, ja. Ich habe das Audio gehört meiste Zeit und das hast du ganz stark gehört und weißt ja, die Aufnahme ist durch ein paar Editor-Hände gegangen. Also das haben sie nicht ganz rausgekriegt. Also Mikrofontechnik, ja. Also ich meine, weißt du, Firmen eignen sich so Kompetenzen an über so ein paar Jahre. So muss mal jemand finden, der das halt auch dann für so ein Gerät schaffen kann. Vielleicht ist es auch keine Raketenwissenschaft, weiß nicht, kein Mikrofontechniker in diesen Mini-Mini-Dimensionen. Aber das sind Herausforderungen, die sind spannend.
Ich finde es relativ sehenswert, weil wir so wenig von ihm in den letzten Jahren gehört haben und gesehen haben und weil es ist halt doch was anderes als die guten alten Keynote-Videos von ihm, wo er irgendwie eine Viertelstunde über Aluminium redet. Ja? Die waren natürlich auch nur Marketing, aber ich glaube, das war auch wirklich so sein Gedankenprozess. Wieso jetzt hier, was auch immer er erzählt hat, oder Unibody, MacBooks oder so ein Kram, dass die halt, und tatsächlich ist das ja auch, das sind ja Sachen, die müsste man nicht machen. Wenn sich das Deck von einem MacBook ein bisschen mehr verzwirbeln würde, wenn du es in einer Hand hochnimmst, das wäre auch wurscht. Aber das war halt sein Ding, dass er gesagt hat, okay, wir machen das aus einem Stück Aluminium und deswegen ist es ein bisschen rigider und das ist besser. Es hätte nicht sein müssen, so. Das ist so, das ist, wenn du es hochhältst, hochnimmst und es fühlt sich gut an, das ist was wert. Aber eigentlich ja nicht, eigentlich ist ja wurscht, wenn es ein Laptop aus Plastik ist, ist trotzdem okay.
Aber das sagt er ja auch. Es gibt Werte neben den Zahlen, die du messen kannst einfach. Das ist ein ganz großer Schwerpunkt von dem Interview, wo er sagt irgendwie so, Sachen, die kannst du nicht messen und die sind trotzdem wichtig und Firmen vergessen die. Und,
genau, das war die Großkarte an den Erbsenzähler Tim Cook nämlich.
Ja, natürlich. Also deshalb glaube ich auch, dass Ive mit Apple abgeschlossen hat. Das ist da, ich weiß nicht, ob es da einen Weg zurück gibt, weil ich weiß nicht, ich meine, Geld kann ihn eigentlich nicht interessieren und dann weiß ich nicht, um vielleicht ein Projekt natürlich umzusetzen, könnte man sagen, das reizt ihn dann so sehr, dass er das auch zusammen mit Apple machen würde. Aber ich hatte auch den Eindruck, es gab ja jetzt schon das andere Interview, BBC 3 Interview, wo er irgendwie Bananarama abgespielt hat und erzählt hat, wie er die Songs. So, ja.
Ja.
Und da hat er, ich komme auf den Satz nicht mehr, aber da hat er ein, zwei Sätze gesagt, die klar gezeigt haben, dass für ihn irgendwie Apple war praktisch passé. Das ist einfach, das war vorbei und deshalb kann ich mir da nicht mehr so recht vorstellen, dass sich da diese zwei Welten nochmal zusammenschließen,
Bananarama-Welt, der Basti, ja. die kommen wieder zusammen. Ne?
Also, ja, das ist immer noch unfassbar.
Ja, auf dem direkten Weg glaube ich das auch wirklich nicht. Aber OpenAI tüdelt viel mit Apple rum. So.
Ja, klar.
Und wenn OpenAI sich von Herrn Ive irgendwelche Gadgets designen lässt und OpenAI mit Apple zusammen irgendwelche Deals schließt, dann würde mich nicht wundern. Aber dass Johnny irgendwie zu Apple oder direkt Verträge mit Apple eingeht, um irgendwas zu sein, das glaube ich auch nicht. Aber über diese Drittschiene wäre es halt spannend, ob OpenAI das, weißt du, wenn die das nicht umsetzen können, wenn sie es umsetzen wollen im großen Stil, ob sie da nicht irgendwie mit irgendwem kooperieren. Oder wenn zum Beispiel diese Phone-Komponente doch sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel. So, es muss ein Telefon da sein, sonst funktioniert dieses Gerät nicht so. Und wir kennen ja alle die derzeitige Ab-Situation, die in Flux ist, aber es ist immer noch du bist auf Apple angewiesen, dass deine App da in den Store kommt und dass die auf dem Telefon gewisse Privilegien hat, etc. Und wenn du ein Gadget direkt mit Apple entwickelst, dann hast du da vielleicht andere Zugriffsformen und das wäre vielleicht eventuell bei so einem Satellitengerät wichtig.
Wenn du ihm zuhörst in einem Interview und dir überlegst, wessen Idee war das Außendisplay auf der Vision Pro? Es ist halt von ihm. Ne? Es ist wahrscheinlich, war das seine Idee, damit er halt mit den Menschen in Kontakt ist und so ein Kram. Und ich verstehe auch, was er damit meint und so. Ja. Und sicherlich Frühstück mit den Kollegen, Freitagmorgens, Cornflakes ist auch alles cool und so, ja. Aber dieses Außendisplay auf der Vision Pro ist halt ein kompletter Flop. Ja, das sieht nicht gut aus und es bringt nichts und es funktioniert nicht gut und es macht halt keinen, also musst du sagen, ne? Aber
es, ja, klar. Nein, ich finde das Außendisplay der Vision Pro auch, ja, lässt sich ohne Probleme, glaube ich, rauswerfen. Das ist relativ klar. Aber es ist trotzdem, gibt es dem Gerät eine andere Note als halt ein klassisches VR-Headset? Also es vertüncht sozusagen, es übertüncht gut, dass die Vision Pro einfach auch nur ein VR-Headset ist, was irgendwie länger gedauert hat, bis das, glaube ich, in den Köpfen von Leuten angekommen ist. Die ist halt auch nichts anderes, aber sie macht, dieses Außendisplay ist halt interessant, weil es halt so andersartig war und auch wenn es in der Praxis jetzt, ich sagen würde, gescheitert ist als Konzept und ist die Idee natürlich trotzdem eine nette gewesen. Ich meine, wir haben im Vorfeld ja schon, als es die Gerüchte darüber gab und die Idee, dass da solche Emoji-Augen irgendwie sind, da haben wir schon viel über dieses Außendisplay gescherzt. Die Realität war dann irgendwie tatsächlich ja sehr ernüchternd. Also es ist ein ganz komisches Objekt gewesen, aber halt trotzdem als Idee, als Konzept, es ist ein nettes Konzept, was halt einfach, genau wie die ganze Vision Pro, ein nettes Konzept ist halt, aber irgendwie am Alltag und an der Praxis im Moment halt kaum noch vorbei ist.
Es ist halt echt faszinierend, dass das ganze, nicht das ganze Team, aber halt ein Großteil des Teams mit ihm gewechselt ist. Auch wenn das ein paar Jahre gebraucht hat. Ich finde es einen faszinierenden Aspekt. Also
ja.
Ist irgendwie, also wie unzertrennlich sind die und was haben die sozusagen noch in sich so und was konnten sie zum Beispiel bei Apple nicht umsetzen, weil halt das nächste iPhone gebaut werden musste. So waren die zum Beispiel auch müde, so weißt du, iPhone 18.
Ja, eben, wahrscheinlich natürlich. Ich meine, es ist ja, das war ja auch eine Kiste, die ja lange als Gerücht durchgegangen ist und ich glaube, man ziemlich auch als Wahrheit annehmen kann, ist, dass ja auch das Autoprojekt letztlich ein Projekt war, was mit dafür gedacht war, um Ive da bei Laune zu halten, um ihm halt irgendwas zu geben, wo er wirklich was Spannendes, Neues designen kann, weil ja, also du kannst halt nicht einfach jedes Jahr ein neues iPhone designen, über 20 Jahre wahrscheinlich. Und dann, wenn du schon alles erreicht hast als Designer, was man erreichen kann. Und da war es ja offensichtlich, dass er gerne auch einfach andere Sachen machen wollte, sie halt King Charles und irgendwelche Wappen zu machen. Ja. Und oder halt Red Nose Day, halt einfach eine Nase, ne? Clownsnase. Also ich meine, das ist dann der Punkt, wo es ihn, glaube ich, wirklich umgetrieben hat, dass das zu eindimensional war. Und die Idee natürlich, deshalb auch die Golduhr. Ja, also die Apple Watch hat er ja, ich meine, die Apple Watch hat er ja in allen Varianten designt, praktisch vom Basis-Aluminium-Modell halt bis, aber er wollte halt ganz offensichtlich mit Echtgold arbeiten als Material, wird ihn gereizt haben. Und im Kontext von der Uhr ist Echtgold ja plötzlich auch legitim, muss man ja auch sagen. So viel man über die Apple Watch Edition lachen und spotten konnte, ist ja eine Echtgold-Uhr nicht jetzt irgendwie was völlig Absurdes, was noch nie man gesehen hätte vorher, sondern es ist ja was völlig Gängiges eigentlich im Uhrensektor, ja auch nichts Besonderes. Auch diese 18.000 Euro sind ja im Uhrenmarkt jetzt nicht irgendwie so crazy. Da hat noch nie jemand so eine teure Uhr gesehen. Es war halt nur für Apple super lächerlich. Also im Kontext der Apple Watch natürlich, in der Smartwatch-Kontext vielleicht besonders. Und deshalb hat das halt einfach nicht funktioniert. Und dieses Autoprojekt dasselbe. Ich meine, da hätte er wahrscheinlich auch irgendein interessantes Auto wäre aus Ive sicher rausgekommen. Also ich würde nach wie vor immer noch gern sehen, was er da für Autokonzepte hat. Ob die dann super sinnvoll waren am Schluss oder, ja. Also da sehen wir die Sachen. Es ist halt interessant, dass die Vision Pro dann als tatsächlich durchgeknüppelt wurde bis zur Marktreife und bis zum Erscheinen und tatsächlich zu einem Produkt geworden ist, während halt das Auto abgesägt wurde. Die Apple Watch Edition wurde sowieso, also die Gold Apple Watch wurde sowieso ja ganz schnell abgesägt und dann, ja, weiß nicht, was aber dann, das sind halt sind Restprojekte von ihm.
Meinst du, das war so eine 50-50, wir werfen jetzt die Münze, bringen die Vision Pro oder das Auto raus?
Aber wie sehr sich die Vision mit dem Ive-Abschied, so wie sie sich das überschnitten hat, das ist natürlich sehr fragwürdig. fraglich. Also wir wissen von so ein paar Geschichten so irgendwie, als es darum ging, irgendwie eine Set-Top-Box zum Beispiel für die Vision Pro zu bauen, dass Alf sich dagegen ausgesprochen hat, irgendwie gesagt hat, nee, das muss ein eigenständiges, in sich kompatibles, unabhängiges Produkt sein. Aber wie weit er da bis zum Ende mitgearbeitet hat, ist sehr unklar.
Ja, ja.
Ernsthaft unklar. Ja, ja. Also wie gesagt, also er hat auf der Konferenz 6 Jahre gesagt, ist er nicht mehr bei Apple.
Ja.
Wäre schon sportlich. Also ich meine, das zeigt natürlich auch, dass die Langfristigkeit da, das Produkt einfach sehr lange geplant wurde, definitiv.
Wann haben sie denn von der Website runtergenommen?
Es gibt ja sicher irgendein Datum, es wird wahrscheinlich kurz vor Pandemie gewesen sein, irgendwie 2019 ist, glaube ich, war halt der Cut, plus minus.
Und Apple Park ist 2017 eingeweiht worden, glaube ich, und das hat alles lange gedauert. Aber weißt du, dann sagt er hier, schimpft er so gegen Konferenzräume, aber er hat halt den größten Konferenzraum der Welt dahingestellt. Ne? Also.
Ja, aber das ist schon interessant. Also ich meine, eigentlich ist Ive nach der ersten Apple Watch war er eigentlich geistig gefühlt raus bei Apple. Also ich meine, der war schon noch beteiligt, aber ich meine, da hat er halt an Apple Park geschraubt und hat sich vielleicht mal in irgendein Freitagmorgens oder Montagmorgens Meeting gesetzt.
Nee, kannst du dich noch an diese Berichte erinnern, dass irgendwie so, dass er gar nicht mehr in die Arbeit gekommen ist und dann wollten ihn so Mitarbeiter mit so einem neuen Produktentwurf irgendwie in der Stadt treffen und dann ist er irgendwie nicht in das Hotelzimmer gekommen und so weiter. Also da geht
da gab so traurige Geschichten, ja.
Ja, das war so ein bisschen irgendwie, Mitarbeiter sahen, wer nickt uns das jetzt ab, irgendwie machen wir das MacBook so oder so, keiner unterschreibt.
Wir haben auch ein paar Geschichten gehört von Leuten, die in Apple Park gearbeitet haben und das gar nicht so super fanden mit den, wie die Räume dort funktionieren und dass du da die ganze Zeit dich gegenseitig störst, in wie auch immer das dort funktioniert und dass sie dann irgendwie so auf die vielen Glasflächen irgendwie so Sticker kleben mussten, damit die Leute nicht gegen die Türen rennen.
Ja, gut. Ja.
Sowas bleibt mich auch nicht aus, aber ich finde trotzdem, das ist eine Stunde lang, ist ein bisschen auf der langen Seite und der Kollege von Stripe, der hört sich auch gerne relativ gerne sprechen. Aber man kann sich das mal anschauen. Ich finde das ganz interessant, ihn mal wieder zu hören nach so einer langen Zeit. Und vielleicht kommt ja was Interessantes bei raus irgendwann, irgendwie. Vielleicht auch nicht. Ne? Also vielleicht ist es halt auch nur irgendein Dings, was halt so wie seine Weihnachtsdekoration von irgendwem Store oder die roten Nasen oder.
Ich meine, das war doch einfach so ein großer Weihnachtsbaum oder was? Mit so einem Licht dran, so, oh.
Ja. Aber es klang irgendwie so ein bisschen so, dass er da noch das eine oder andere Produkt in sich hat. Also, das war sehr schön. Also, diese Socken haben mich die ganze Zeit fasziniert. Also, Kameraperspektive auch entsprechend.
Ein lustiger Schnitt ist irgendwo. Er sitzt, das ist wie gesagt eine Stunde lang, er sitzt so 40, 50 Minuten da und seine Hose ist ihm halt bis auf die Knie hochgerutscht, mehr oder weniger.
Ja, ja, ja.
Dann zieht er sie sich zurecht, weil er es merkt, dass das komisch aussieht. Schnitt vorweg von seinen Beinen. 2 Minuten Schnitt zurück auf seine Beine. Die Hose ist wieder oben, aber er hat sich überhaupt nicht bewegt. Ich weiß nicht, wie das geht.
Ja. Rätsel. Muss ich mir noch anschauen.
Ja. Okay, wir hatten ja uns letzte Woche gefragt, ist das jetzt das Ende von diesem Epic-Prozess und ist Fortnite wieder im Store und alles wird gut? Nein, natürlich nicht. Es geht gerade erst los. Also zum einen hat der Sweeney gesagt, dass sie Fortnite jetzt über die schwedische Epic-Firma wieder in den App Store einstellen für die USA oder zumindest einreichen. Das haben sie jetzt gestern gemacht. Jetzt, einen Tag später, ist es noch nicht wieder aus dem App Store rausgefallen in den USA. Stellt sich Apple da quer? Sind die so schlechte Verlierer? So, ja, sind sie wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss er nochmal irgendwie geklagt werden, dann bis es da durchkommt.
Ja.
Und zum anderen die anderen Begleitumstände, was jetzt diese 27%, 30%, wie auch immer, Steering Provisions von letzter Woche angeht, die Leute oder eine Handvoll von Firmen, die sich da benachteiligt sehen, die klagen jetzt natürlich auch gegen den Umsatz von den letzten, wie viele Jahren, die das jetzt her ist?
Ja, 1, 2, 3 Jahre mindestens.
Und Apple sagt auch selber, legt Widerspruch ein gegen diese Geschichte und sagt auch, das geht doch nicht. Wir würden ja hunderte Millionen von Dollar die ganze Zeit verlieren. Ja,
ja.
Das ist genau der Punkt, Freunde.
Ich fand Apples First Amendment Argument, das hat mich irgendwie eiskalt erwischt, dass Apple da mit Free Speech irgendwie ankam, weil wir wollen irgendwie nicht, wenn die Entwickler Links in ihren Apps irgendwie verbreiten, dann sind wir in unserem First Amendment eingeschränkt. Das erschließt sich vielleicht nur aus irgendwie US-Perspektive, dieses Argument.
Nee, das Problem ist, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, dass wenn die vor Gericht halten sich die Anwälte von Apple nicht so sehr zurück. Ja? Die drehen da auch voll auf 11. Und dann machen sie halt Sachen, die, weil sie davon ausgehen, das merkt, das sieht eh niemand in der Presse. Das schlägt sich negativ auf das Image von Apple nieder, aber tut es halt doch, zumindest bei den Leuten, die halt sich den Quatsch durchlesen und anschauen. Und allgemein so als schlechter Verlierer dazustehen, ist halt schlecht. Das ist nicht gut.
Ja, also ich meine, sie sind ja ein schlechter Gewinner eigentlich in dem Fall. Ne? Also
ja,
ich meine, das darf man ja eigentlich auch nicht vergessen. Es ist schon eine sehr irre Geschichte. Und dass die jetzt einfach praktisch mit Vollgas wieder weitergeht, ist schon crazy. Und natürlich jetzt, dass Epic gesagt hat, okay, wir reichen jetzt Fortnite natürlich wieder ein, ist natürlich auch sehr geschickter Schachzug, weil entweder Apple lässt das jetzt durch, wonach es nicht aussieht, oder Apple lehnt es halt ab, wonach es aussieht, was wieder einen eigenen Berg an Konsequenzen, Medien, Echo, Diskussionen und so weiter hat. Und das weiß ja Epic natürlich auch. Klar. Also ich meine, Epic weiß auch, dass Apple eigentlich vermutlich wenig Motivation hat, sie da überhaupt zuzulassen. Apple hatte sich ja schon quergestellt, als Epic diesen schwedischen oder was auch immer europäischen Dependance-Account da anlegen wollte. Da hat der Apple gesagt, nee, das wollen wir hier nicht. Und dann kam wahrscheinlich die EU im Hinterzimmer und hat gesagt, hier wäre ganz gut, wenn ihr die mal zulasst, weil sonst ein Digital Markets Act und so. Und dann mussten sie halt den Account freigeben, weil ja natürlich auch für den Epic Game Store und so weiter und das, was halt in der EU jetzt vorhanden ist, braucht ja natürlich Epic einen Entwickler-Account und ja, den haben sie halt. Und damit jetzt Fortnite einzureichen in den USA, das hätten sie ja auch die ganze Zeit schon machen können, ja, wenn sie Fortnite wieder zurück hätten bringen wollen. Das ist ja, daran hat sich ja nichts geändert, an der Basissituation, dass die halt zwischen dem völlig zerstörten Verhältnis zwischen Apple und Epic. Also das ist schon interessant zu beobachten. Und ansonsten ist es halt ein Theaterstück, das darf man auch nicht vergessen. Also ich meine, Sweeney ist halt einfach, der feuert einfach munter halt drauf los bei jeder Gelegenheit, die sich bietet. Und Apple macht, was Apple halt macht und nicht immer in weiser Form, muss man sagen, weil da ist schon viel Selbstzerstörung dabei im Moment, was sie da fahren für den Kurs, den sie fahren. Das ist ziemlich wild.
Und ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, wie viel Fortnite vorher Umsatz gemacht hat und wie viel da für Apple draufgegangen ist, aber das waren ja auch enorme Summen und jetzt hat Epic halt wohl noch bis jetzt 100 Millionen Dollar an Geld in die Anwälte und Gerichtskosten da reingefeuert, was so auch im Vergleich recht wenig ist. Also das ist so ein Ding, was sich aus Fortnite finanziert und was sie da ausgeben können. Und das die andere Sache war noch, dass sie gesagt haben, okay, wenn das noch durchgehen sollte und ihr kauft dann über unsere Weblinks irgendwie Fortnite-Dollar oder wie auch immer, dann kriegt ihr da 20% Fortnite-Dollar wieder als Cashback zurück. Ne? Also es ist dann, sie halten die Preise auf dem gleichen Niveau, geben aber dann vermutlich Rabatt um 20% für den nächsten Kauf, so wie die Rewe-Bonuspunkte, damit du das nächste Mal dein Mozzarella wieder bei Rewe kaufst.
Die Rewe-Bonuspunkte, die werden auch immer knausriger, jede von Monat zu Monat.
No shit, dude, echt.
Das ist ja faszinierend zu beobachten. Aber es ist, ich meine, bei aller Schrägheit, die auch bei Epic einfach natürlich mitschwingt, ich nehme Sweeney tatsächlich ab, dass er will diese alte, offene PC-Welt. Das ist, glaube ich, für ihn, das ist die Welt, in der er aufgewachsen ist und das ist die Welt, die er anstrebt. Es ist natürlich auch eine Welt, von der er in diesem Fall profitiert, weil er natürlich sein Ding da fahren kann. Aber ich nehme ihm ab, dass das seine Motivation ist. Und er hat halt das Geld dafür, um das zu fahren. Er hat auch irgendwie das Gespür dafür, um halt PR-seitig das aufzuziehen in der Form, wie es sonst halt niemand anders bis jetzt hinbekommen hat. Und damit ist Epic natürlich natürlich ein relativ würdiger Gegner für einen Konzern wie Apple, der sonst halt immer die Kontrolle über solche Sachen in der Hand hat und auch die Geschichte erzählen kann, die dann andere halt nicht erzählen können. Und das ist halt, es hat bis jetzt halt einfach noch niemand sonst geschafft, Apple so vorzuführen. Also durch die Gerichtsverfahren, durch die ganzen Sachen, die da rauskommen in jedem Verfahren, durch die Sachen, die offengelegt werden, durch die Reaktionen, die Apple eben macht auf diese Provokationen, die halt nonstop kommen. Das ist einfach ein Spektakel, was faszinierend zu beobachten ist.
Meinst du, dass jetzt in Europa haben die Fortnite-Gamer die Möglichkeit, über den All Store reinzugehen? Jetzt, aber in den USA fehlt ja Fortnite weiterhin. Bis jetzt, bis heute Samstag, vielleicht kommt es morgen, vielleicht nicht. Aber wie ist das, wie würdest du sagen, kommt es jetzt bei den Usern in den USA an, die halt jetzt seit Jahren kein Fortnite haben können? Die haben jetzt sich einen anderen Weg gesucht, Fortnite zu spielen auf einer Konsole oder irgendwas. Es gibt ja viele Wege, aber trotzdem glaube ich, dass das so imagemäßig so, das geht halt nicht auf dem iPhone, weil Apple schuld ist. Das Apple hat uns Fortnite weggenommen und ich glaube, da tun sie sich keinen Gefallen. Gerade bei den jungen Leuten, die halt bitteschön bei sich bei iMessage einsperren lassen sollen.
Das ist echt eine gute Frage. Also wenn du die deine letzten Jahre dann aber mal zur Grundlage nimmst, irgendwie da wurde ja kein iPhone weniger verkauft. Also Fortnite hat jetzt, glaube ich, nicht dazu geführt, dass da irgendwie Leute in Scharen abgewandert sind. Die Zahlen sind natürlich auch, also so 1:1 kann man das auch einfach gar nicht rechnen und umsetzen. Aber der Eklat war groß, als die Ankündigung kam und wissen dann diese irrsinnigen Quatsch-Ebay-Aktionen da, wo Leute ihr iPhone mit Fortnite drauf verkaufen wollten und so weiter. Aber letztendlich hat man jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, das ist dann irgendwie auch irgendwie ein bisschen verstummt. Also mag auch nicht ausschließen, dass unsere Bubble das so ein bisschen überindexiert und das für die normalen Leute. Also normale Leute sind immer schwierig. Wenn die Leute, die da kein Fortnite drauf spielen können, dann ist es einfach so. Aber sie kaufen trotzdem irgendwie das nächste iPhone. Also das, ich meine, also Epic ist da auch einen enormen Verlust einfach eingegangen. Das muss man einfach sagen. Also dass diese Motivation, die, glaube ich, Leo gut beschrieben hat, das ist ja Idealismus, der da definitiv mitschwingt, der hat gekostet einfach. Der hat ihn auch, der hat sich wirklich Geld gekostet. Und das hätten sie sicherlich auch in andere Promo-Aktionen stecken können. Aber es ist natürlich, hat sie im Gespräch gehalten, ob das jetzt irgendwie dazu geführt hat, dass Apple da jetzt irgendwie stark drunter gelitten hat, das möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen. Weil, ich meine, Apple verdient natürlich auch, hat natürlich auch an Fortnite gut mitverdient. Also es ist, ja, weiß nicht, also wir haben ja in der Pre-Show über GTA schon gesprochen, also es gibt, ich weiß nicht, wie viele Spiele es gibt, die wirklich so einen monumentalen Shift einfach antreiben können. Also und Fortnite ist einfach gigantisch, aber ich glaube, dadurch, dass das auf so vielen Plattformen verfügbar ist, das kannst du ja auch mehr oder weniger jedem Smart TV irgendwie spielen. Ich habe gerade mit meinem Sohn gesprochen, der meinte irgendwie so, wir haben ja so Chromebooks in der Schule. Und irgendwie ein Mitschüler hat es geschafft, sich halt da Fortnite einfach im Browser zu spielen. Weil du kannst dich einloggen mit deinem Gmail, war nicht schwierig oder so, aber sie haben halt Fortnite da zum Laufen gebracht mit seinem, was ist, Xbox Online, irgendwas dann. Also hat halt geklappt. Es läuft halt überall und deswegen glaube ich halt auch, dass das iPhone nicht die zentrale Schnittstelle zu dem Spiel war.
Ja, nee, wahrscheinlich wirklich nicht. Obwohl ja, also ich meine, die Zahlen sind ein bisschen wirr, weil damals im Gerichtsverfahren sind, ich weiß nicht mehr, ob die Zahlen damals von Apples Seite oder von Epics Seite kamen, aber da wurde praktisch mal gehandelt, dass in den 2 Jahren, in denen Fortnite auf iOS präsent war, dass Epic damit 700 Millionen Euro, Dollar natürlich, Umsatz gemacht hat. Plus Apples Provision von ein paar hundert Millionen Dollar, die da dran stecken. Und jetzt hat, glaube ich, Sweeney nochmal gesagt, sie hätten irgendwie 300 Millionen Dollar Umsatz gemacht in ihren 2 Jahren auf iOS. Also was auch immer jetzt das stimmt. Also sie haben mehrere hundert Millionen Dollar Umsatz wahrscheinlich gemacht in den 2 Jahren. Das ist, glaube ich, klar. Und Apple hat entsprechend auch eine große Provision davon bekommen in diesen 2 Jahren. Also das stimmt. Natürlich hat auch Apple sich seine eigene Provision da abgeschnitten bis zu einem gewissen Grad. Und die größere, ich glaube auch, also ich hatte, würde auch nicht sagen, dass die Abwesenheit von Fortnite Apple iPhone-Verkäufe gekostet hat, aber sie wird definitiv Fortnite-Spieler gekostet haben. Ich meine dann halt irgendwie Teenies, die bei Roblox halt gelandet sind, zum Beispiel. mit dem iPhone oder sonst wo. Und Roblox, es ist echt ein wildes. Es ist ein Monster, aber es ist auch irgendwie ein scheußliches Monster. bei Roblox, da fällt mir immer wenig ein, muss ich sagen. Das ist echt ganz komische Welt. Und das ist für Epic musst du schon. Also ich meine, dafür, dass sie jetzt wirklich eben seit 5 Jahren nicht mehr präsent sind auf Apple-Geräten, und zwar wirklich auf allen Apple-Geräten, ist schon wild. Also ich meine, da muss man sagen, ist erstaunlich, dass halt Fortnite sich halt so halten konnte, und zwar nur, weil sie schon groß waren zu dem Zeitpunkt, und weil sie omnipräsent ansonsten auch sind und halt diese Relevanz halten konnten, was eigentlich ja erstaunlich ist, dass das tatsächlich möglich war über all die Jahre.
Und das ist halt so ein Nebeneffekt von dieser Zankerei, dass halt Apple für die Vision Pro nicht die Unreal Engine hat. Ja, ja. Das hätten sie haben können. Die ist wahrscheinlich, also zumindest mal eine Alternative, was anderes als jetzt Unity. Und das ist halt auch so schlecht. Ne? Also, und mit der Vision Pro hast du halt, das wäre halt so ein Ding für 3D-Content, aber wenn du halt nur die Wahl hast zwischen einer Engine, die halt auch relativ teuer in der Lizenz ist, also was zumindest den einen oder anderen Indie schon mal ausschließt mit dem Lizenzmodell. Ich weiß nicht, wie es bei Unreal ist, aber ungünstig. Einfach mehr Auswahl wäre da auch mehr gut. Und Gaming auf dem Mac natürlich
absolut.
Würde auch profitieren. Und wenn da eine bessere Integration in die ARM-Macs drin wäre und sowas, aber haben sie sich halt damit auch abgeschnitten. Ne? Ja. Es gibt einen Entwickler, der hat gerade diese Woche einen iPad Client für die Godot-Engine quasi eingestellt in den App Store, haben sie ihm erstmal eine Woche kommentarlos liegen lassen. Oder ich glaube sogar 2 Wochen. Ja?
Zu das, kompliziert, ja, ja.
Und das ist halt, das geht halt nicht. Der hat halt jetzt da, ich folge dem seit einer Weile, der wurschtelt da seit Ewigkeiten rum. Der denkt sogar drüber nach, das auf die Vision Pro zu bringen. Ja, so Game Engine auf der Vision Pro direkt dein Game zu designen und Zeug zu machen. Und dann lassen sie ihn nicht rein. Einfach die sollten ihm noch einen Teppich ausrollen, anstatt ihn eine Woche oder 2 warten zu lassen.
Ja, klar. Ja, absolut.
Und das ist halt auch nicht irgendein Hans Wurscht, sondern das ist halt einer, der hat halt so auch Hardcore-Mac-Typ, der halt vorher irgendwie so .NET-Quatsch auf den Mac rüberportiert hat. Ja, also echt so Sachen, wo man echt wollen muss. So.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja eine alte Geschichte, dass Apple da einfach, dass da kein, also wenn das nicht von Apple selbst angeleiert wird und da direkt das Interesse besteht, dann ist das aussichtslos. Und dann sind so spannende, kleinere Projekte, die fallen dann einfach drunter. Und die können im Ideal, dass es überhaupt zugelassen wurde, ist ja schon erstaunlich. Dass da nicht einfach bei Apple jemand gesagt hat, wie Game Engine auf dem iPad. Da kannst du mir doch nicht mitkommen, wir lehnen das mal ab. Das hat da nichts zu suchen.
Also aber das ist ja schon, weißt du, dass wir das schon erstaunlich finden, sagt halt auch sehr viel eigentlich. Eben. Weil wir halt da zu tief drinstecken. Eigentlich müssten wir nicht sagen, dass das erstaunlich ist, sondern so wie Timo sagt, einfach, da müsste der rote Teppich ausgerollt werden.
Ja, absolut.
Und deswegen, also das ist das, was mir auch wichtig war, nochmal zu betonen, die letzten Jahre waren halt keine, Apple hat da nichts dafür getan, dass das der Nutzer irgendwie da besser mal wegkommt, irgendwie profitiert. Also irgendwie, dass der Store besser wird, kompetitiv, also sich irgendwie stellen muss, wettbewerbsfähig wird, etc. Also die Experience für den normalen Nutzer, die ist halt auch durch dieses Geschacher geht die halt unter. Es ist nicht nur Entwickler und 30% und so weiter, sondern es ist halt auch wirklich der normale Anwender, der da sich eingeschränkt sieht. Und das ist eine meiner größten Kritiken auch an der ganzen Geschichte.
Nun, wir haben gerade gesagt, in der Bits und so Plus haben wir vorher schon ein wenig gesprochen über GTA 6. Und wir haben gesprochen über 4O Image Gen und ChatGPT-Geschichten. Und nachher wird es noch ein bisschen mehr geben in der Postshow über einen unfassbar langweiligen, aber unfassbar interessanten Podcast. Kann gleichzeitig wahr sein. Was mag es sein? Wir sind sehr gespannt. Willst du so Plus klicken, dann kriegt ihr immer Pre-Show, Post-Show, Kapitelmarken, Zugriff auf den Real-Life-Stream und ihr unterstützt die Sendung ganz direkt. Herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Sonst so gab es ein längliches Interview mit dem Interims-CEO vom Sonos. die haben ja Probleme beim Sonos insgesamt und der wurde mal so ein bisschen gefragt, wie er das jetzt so sieht. Und der sieht es nicht so richtig ein, glaube ich. Also er sagt so das ein oder andere, was sich so anhört, wie wir können auch nichts dafür, wenn die Leute ihr Wi-Fi falsch konfigurieren. Ja, schon.
True.
Ja, true, aber
immer das Wi-Fi.
Es ist, ja, wenn halt Leute so Wi-Fi, SSID von der Provider-Box und ihre Eros dann gleich benennen, dann explodiert es natürlich.
Ja, okay. Ja.
Da können die Lautsprecher dann auch nichts mehr machen. Aber das ist nicht das Problem, weil mein Wi-Fi hier zum Beispiel ist ziemlich perfekt. Ja, das ist hier so Unify-Zeug. Funktioniert einfach. Aber trotzdem, seit sie halt die App kaputt gespielt haben, brauchen halt die Lautsprecher in der Sonos-App 20 Sekunden, bis du ihre Lautstärke verändern kannst. Zeug. Und das ist halt nicht gut. Dann hatten sie das Problem mit dem Launch von diesen Kopfhörern. Dann haben sie jetzt eventuell die TV-Box wieder eingestellt, die sie am entwickeln waren. Da sagt er nichts dazu. Aber
die IKEA-Kooperation ist aufgehoben.
Genau, IKEA haben sie jetzt rausgeschmissen. Die haben noch Restposten, die man da kaufen kann. Die kriegen auch weiter Support, weil die ja innen drin genau das gleiche sind wie ein One.
Ja.
Und die waren für 90 Euro recht attraktiv, fand ich. Ich habe auch 6 Stück davon, für 130 Euro dann auch nicht mehr. Ja, also, und das Problem, was ich bei den, also zum einen die IKEA-Lautsprecher, Sonos IKEA-Lautsprecher, die standen halt immer so im Laden ohne große Erklärung, was die tun.
Ja, ja.
Also da war auch wenig so erklärt, was du mit denen anstellen könntest. So einfach so der Aufbau. Manchmal hatten sie ja so im IKEA so Smart-Home-Räume, ja, wo dann irgendwie eine Lampe und ein Zeug hingehängt war. Und das hat, obwohl sie sehr viel da haben, nicht so richtig gezogen. Zum Beispiel auch die sehr tollen LED-Panels, die IKEA verkauft hat. Das haben sie wieder eingestellt. Also da haben sie auch selber aufgehört, weil sie das irgendwie nicht in einer zufriedenstellenden Stückzahl losgeworden sind. Jetzt sagt der Sonos-Chef, dass sie halt auch diese Stückzahlen, die sie beim IKEA losgeworden sind, obwohl sie diese Prime-Verkaufsfläche eigentlich haben, dass die Dinger in jedem von diesen Läden drin stehen und sie eigentlich für 90 Euro auch so ein, ich nehme das mal mit, wie eine Tüte Teelichter mehr oder weniger ist.
Ja, mehr oder weniger halt.
Also fand ich, dass die schlecht erklärt waren und ich fand auch die anderen Modelle, die sie hatten, also dass du als Bild an der Wand, fand ich extrem unattraktiv und die in der Lampe drin steckten, die waren halt auch noch aggressiv hässlich. Ja, und dann gab es so Zubehör, so eine Wandhalterung und so ein Kram.
Die Abstufung extrem unattraktiv zu hässlich, war sehr gut.
Ja, also das ist schon was, also ich fand auch, dass die wenig ansprechend insgesamt waren. Und ich würde auch, ja, also die in der Lampe, die fand ich auch sehr unglücklich, muss ich sagen. Also ich habe mich immer darüber gewundert, dass, weil IKEA ja durchaus manches Zeug weiß, wie sie da
definitiv
auch Sachen designen können in sinnvoller Form und auch so dass es nicht unnötig irgendwie teuer wird, sondern dass du halt einen guten Preis im Schluss bei raus hast und das trotzdem gut aussieht. Und man das einfach irgendwo in die Wohnung stellen kann, das meistens reinpasst, auch vom Stil her und so weiter, dass das sich irgendwie gut einfügt. Aber bei der Lampe ist das irgendwie völlig aus dem Konzept geraten. Und das Buchregal-Ding ist ja auch ganz lustig, aber ist natürlich auch sehr schnöde. Also ich meine, das hat ja einfach nur so, ja, also es ist ja sehr, also ein bisschen schon übertrieben schlichtes Kiste gewesen und es stimmt, ich fand auch immer, dass die im IKEA sehr unscheinbar einfach, die standen, also zumindest da, wo ich es gesehen habe, standen die halt oft immer einfach so neben den LED-Leuchten Regalen und so bei den Kisten, wo du Steckdosen mitnimmst. Da hast du so Steckdosen, dann plötzlich so Sonos-Boxen. So, okay, das weiß nicht, wer das dann verstanden. Also ich meine, wenn du wusstest, was das Produkt ist und was das tut und was das kann, dann hast du das vielleicht mitgenommen. Aber wenn du das halt nicht wusstest, dann wird das wahrscheinlich die meisten einfach auch, denke ich mal, ignoriert haben. Vielleicht war dann die Schnittmenge tatsächlich mit der großen Masse an IKEA-Kundschaft doch zu gering. Und insgesamt hat ja IKEA mit dem Smartphone Home, es war ja interessant, weil sie ja relativ früh da reingegrätscht sind und natürlich auch preislich reingegrätscht sind und interessante Sachen gerade auch mit Lampen und so weiter auf den Markt gebracht haben, aber mit ihrer eigenen Basisstation, die ziemlich hakelig war in den also ich habe nur die erste und zweite Generation, weiß ich schon gar nicht mehr, mit inzwischen weiß ich, vielleicht ist inzwischen auch viel besser geworden, aber
von was?
Von IKEA, der
das Gateway. Ihr
Gateway, genau das war der Name, der mir fehlte. Yes. Und das Anlernen von den Lampen, das war ein Drama mit dieser Fernbedienung, die du da dran halten musstest und dann so Morse-Hilfscode absenden musstest, damit die Lampe das lernt. Ja. Timo schmunzelt, weil er das, glaube ich, oft genug gemacht hat. Und dieses Gateway, das war ein Debakel sondergleichen, weil das geht, also vor allem auch im Zusammenspiel mit Apple Home und das große Dramen, also das war nichts.
Das war, glaube ich, auch so ein bisschen Apples Schuld, dass die da nicht schnell genug gestartet sind. Und dann hat auf manchen Versionen von diesem Gateway hat dieser HomeKit-Code gefehlt und dann musstest du den irgendwo anders herholen. Und ich habe auch dieses alte Gateway und ein neues Gateway. Mhm. Und das ist, wenn es einmal funktioniert und eingerichtet ist, ist schon gut, aber manchmal hat der so ein, also wie gesagt, der kann meine alten Räume aus dem alten Haus nicht vergessen. So, das ist irgendwie nochmal zurücksetzen, keine Ahnung. Ich benutze jetzt diese Lautsprecher für die sekundären Fernseher, so als Fernsehlautsprecher für AirPlay, für den Apple TV und halt auch für Musik über AirPlay. Und es ist halt etwas wackelig. Es geht schon meistens, aber manchmal musst du sie halt einfach neu booten, weil eine Seite nicht will. Oder dann schaltest du von Musik vom iPhone auf Audio vom Apple TV und nur eine Seite springt an und die andere Seite spielt weiter Musik und so ein Zeug. Es ist Fernbedienung über Apple Watch sollte möglich sein, geht aber oft auch nicht gut und so. Das ist ein bisschen zu wackelig und Sonos sehe ich, nach den News dieser Woche sehe ich eine Zukunft für Sonos am Horizont. Und die werden halt einfach von Samsung geschluckt, weil Samsung da auf Shopping-Tour ist. Ich habe ja neulich vor ein paar Monaten erstaunt festgestellt, dass also Samsung sich Harman eingekauft hat für 8 Milliarden. Ja, Harman, 8 Milliarden.
Schon ein bisschen länger her, ne?
2017. Und da ist dabei, da kam mit in dem Korb, kam JBL, Harman Kardon, AKG, Mark Levinson, Arkham und Revell. Und jetzt haben sie sich die übrigen Audiomarken von Massimo, unseren Freunden mit dem Blutsauerstoffsensoren,
persönlichen Freund Massimo eingekauft, der irgendwie alle anderen Audiomarken schon sich einverleibt hatte.
Der hat jetzt für 350 Millionen, also ein großes Schnäppchen vergleichsweise, haben sie sich Bowers & Wilkins, Denon, Marantz und Polk Audio eingekauft. Jetzt hat Samsung alle Consumer-Audiomarken und ein bisschen high-endigere Marken von so Audiokram. Das Einzige, was fehlt, ist Sonos. Ja. Und wenn sich Sonos noch ein, zwei Jahre ein bisschen noch einen Flop liefert oder irgendwie den nächsten heißen Soundbar halt nicht liefern kann und vielleicht auch mit den Kopfhörern das nichts wird, weil die ein bisschen teuer, ein bisschen nicht so beeindruckend sind, dann werden die einfach von Samsung gekauft. Apple lässt sie offensichtlich, lässt Sonos offensichtlich kalt. Dann kauft sich Samsung in ein, zwei Jahren Sonos die Reste davon.
Ja, also es ist sicher kein unrealistisches Szenario, dass das in die Richtung dahin steuert. Das ist halt eigentlich schade, weil das war ja das Schöne immer an Sonos, dass die einfach so für sich ihr Ding gemacht haben und da vorhanden waren und dass die eben nicht von Google oder sonst wem geschluckt wurden, als die Hochzeit war von solchen Übernahmen, sondern einfach unabhängig. Mit Google haben sie ja natürlich ja so Patentstreite natürlich geführt und da lief das ja auf einer ganz anderen Ebene dann am Schluss. Und ja, klar, also bei Apple ist ja auch, also ich meine, ich weiß nicht genau, das Verhältnis zwischen Apple und Sonos ist, glaube ich, auch ein bisschen komisches und schräges und da weiß nicht, ob da auch für Apple am Schluss Interesse besteht. Das ist ja, Apple hat ja eigentlich nie Interesse, so richtig große Marken zu übernehmen. Ich meine, wir kennen ja die Ausnahme, Beats ist irgendwie so die einzige Ausnahme, wo sie mal was Bekannteres, Größeres übernommen haben. Und selbst das war ja nur ein paar Milliarden, was lächerlich ist eigentlich, wenn du dir überlegst, dass da Samsung 8 Milliarden für ein bisschen Audiomarken hingeblättert hat. Also das ist interessant und verworren und halt schade, dass der Markt dann, wenn der wirklich, also ein eigenständiger Player in diesem Markt verschwinden sollte, so wie es halt Sonos jetzt als letzter, so ein bisschen als Last Man Standing oder letzte verbliebene Firma in der Kategorie halt ist. Das ist schon schade.
Ich finde, das war ja auch, also wir sprechen da seit Jahren drüber und ich muss auch immer betonen, wie schade es wäre, wenn sie halt nicht mehr eigenständig bestehen könnten. Das Problem ist ja so ein bisschen, das zeigt sich jetzt natürlich auch, die sind auch diesem Druck ausgesetzt, irgendwie zu wachsen, nicht wahr? Und das tut denen nicht gut. Ja. Also ich meine, wenn sie da ihr eigenes, die sind eine sehr alte Marke und ich habe die im iPhone-Blog schon vor x Jahren gehabt, einfach mit den Ur-Lautsprechern. Und da haben die einfach nur Multi-Room gemacht. Multi-Room-Lautsprecher so. Das war so deren Ding und das hat einfach 100% der Zeit funktioniert. Mit damals noch eigener Steuerung. Da gab es noch keine App oder so. Da haben sie eine eigene Fernbedienung dafür angeboten, etc. Und dann jetzt mit dem, also jetzt muss man irgendwie sich erweitern und der Kopfhörer war natürlich irgendwie der, die App dann zum Abstürzen gebracht hat. Aber auch die anderen Sachen, das differenziert sich halt sehr, sehr stark. Jetzt hast du da 15 Soundbars von denen und so weiter. Das ist auch sicherlich alles clever und coole Technik, aber es ist natürlich auch nicht mehr so fokussiert. Und da geht natürlich dann auch der Charme so ein bisschen flöten, wenn du halt eigenständig bist und eigentlich die Freiheit hast, da irgendwie was recht kompetent zu machen und sich darauf zu konzentrieren, aber du irgendwie dem Druck ausgesetzt bist, du musst jetzt Lautsprecher auf Teufel komm raus absetzen und dann musst du halt x Versionen davon anbieten und so weiter und dann verwässerst du das ganze Angebot.
Ich bin vor ein paar Wochen durch einen Mediamarkt gelaufen und also es gibt die Stereoanlagenabteilung, die gibt es nicht mehr. Ja, ist weg. Okay. So, ja. Ich habe nach Kaffeemaschinen geschaut und nach so Scootern und das war alles unbefriedigend. Und dann bin ich noch nach hinten gelaufen zu den Fernsehern und da stehen halt diese riesigen Fernseher, 100 Zoll, 200 Zoll, 500 Zoll Fernseher für irgendwie 150 Euro. So, Bild sieht aus wie Schwein, aber ist groß.
Egal. Und bunt.
Und blinkt, genau. Und dann steht so an der Seite, an der Wand außen, ist so eine kleine Abteilung mit Soundbars. Mhm. Und das Problem ist so, entweder kriegst du so einen super billigen Soundbar, also weil der Ton im Fernseher ist meistens katastrophal, weil der einfach nicht dick genug ist, so ein Flachbildfernseher. Und dann hast du diese Soundbars und da gibt es halt so billige, so von Samsung und von irgendwas, JBL und so, und die sind halt aber auch schlecht. Die sind ein bisschen besser als der Fernseher, aber auch schlecht. Und dann stehen da diese Sonos-Teile, die kosten halt so ein Tausi, ohne die Rears und sowas, und dann bist du halt, wenn du da alles dazu kaufst und ein Sonos-System und Zeug, dann ist der ist halt 2000 los. Das ist teurer als der Fernseher, den du da vorne angeschaut hast, diesen 300 Zoll Fernseher. Und das ist ein schwieriger Sell. So. Und wenn ich jetzt mir ein Heimkino neu einrichten würde, ich würde ganz weit weggehen von allen Soundbars und mir eine ordentliche 7-Punkt-irgendwas Anlage mit Stehlautsprechern da hinstellen. Weil das ist der Weg, wenn das gut klingen soll. Und halt modular austauschbar sein soll irgendwann. Aber ich zahle doch wahrscheinlich keine vielen tausend Euro für so ein Sonos-System mit den Soundbars und dann hinten irgendwelche Play One oder wie auch immer hin. Also sehr schwieriger Sell. Und das musst du ja, je nachdem, wie du zu Hause deine Kaufentscheidungen rechtfertigen musst, das musst du ja erstmal auch durchbringen. So.
Definitiv.
Welche Platz und visuellen Eindruck dürfen die Lautsprecher hinterlassen?
Wir haben einen in der Familie, der das gerade durchgebracht hat. Also nicht in meiner Familie, aber Cousinen und neuer Freund. Und die haben sich eine Wohnung eingerichtet. Und der hat sich zum Kauf der Wohnung oder zur Übernahme der Wohnung, hat er sich ein Sonos-System hingestellt mit der Soundbar, mit dem Subwoofer und zwei was sind das? Wie heißen die? 300er? Irgendwas 300er heißen die, ne? Also sehr, sehr, sehr beeindruckend und für mich sehr beeindruckend und in weiß und sieht sehr schön aus. Und dann ist es das Heimkino-Setup für einen The Frame-Fernseher. Und die Qualität von The Frame-Fernsehern ist ja wirklich berühmt-berüchtigt. Ich meine, das Lustige ist, alle Verwandten liefen da so durch und waren beeindruckt von diesem Gemälde, was dieses Fernseher gezeigt hat, nicht wahr? Und dann war es völlig egal, was die Bildqualität sagt.
Ja.
Und das Sonnensystem ist sehr ernsthaft geil, aber wie du sagst, es ist sehr teuer und ja klar, also so, wenn sie eigenständig bleiben und halt Audio-Kernkompetenz und so ausbauen und so weiter, kann das eine gute Wahl sein. Aber wie gesagt, es ist halt vielleicht schwierig, im Moment sich dazu für zu entschließen. Aber ich finde so vom Setup und das sieht ja auch als Apple-Lautsprecher und Smart und so weiter, schon wäre mir wichtig.
Ja,
aber auch schwierig. Keine 2000 Euro. Und wie gesagt, also auch der Bedarf für mich selbst, das ist ja auch eine sehr eigene Entscheidung, aber ich argumentiere schon seit Jahren dagegen, dass einfach AirPod Max ausreichen und dann hast du Sound.
Ja, das ist ein bisschen schwierig mit den Fernsehern. Chat sagt, ich soll aufhören, mit Fernsehgrößen zu übertreiben. Es ist aber echt, es ist aber echt wahr. Ich glaube, In einem Laden stand, glaube ich, so ein 85 Zoll für 1400 Euro und ein 100 Zoll für 2000 Euro. Ja, das ist echt schon so, dass du irgendwie anbauen musst bei den meisten Zimmern, damit das reinpasst.
Das ist schon wild. Ich weiß nicht mehr, auch letztens, wenn man irgendwie abends, bin abends spazieren gegangen und habe irgendwo in so Hausfenster reingeschaut. Und plötzlich hat man gesehen, da war einfach so ein, also da war wirklich, wirkte so, als würde die ganze, ich hatte zuerst überlegt, ob das ein Projektor war, weil die ganze Wand wirkte so, als wäre sie als Fläche ausgefüllt von irgendwas, Fernsehen, Spielfilm. Aber es lief auch, es war noch nicht mal irgendein Film oder sowas, sondern es lief halt irgend so ein Fernsehschmodder. Also so irgendwie so eine Talkshow oder sowas. Da denkst du, warum? Also ich meine, warum? Das ergab für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Da bin ich schnell weitergegangen und war deprimiert über diese seltsame Fernsehwelt.
Ja, nee, das. Die Dinger waren halt auch einfach nur groß. Der Größe war sogar nur ausgeschaltet, weil sich der Mediamarkt den Strom sparen wollte. Und der kleinere hat halt furchtbar ausgesehen. Der 85 Zoll hat halt auch furchtbar ausgesehen. Das war, ich glaube, ein Hisense für 1400 Euro. Natürlich sieht der nicht
Wahnsinn,
gut aus.
Ja, klar. Also, das ist ja ein Killerpreis eigentlich für die Größe.
Ja, den Killerpreis zum Umfallen. Also das nicht kaufen. Also das.
Ja, nicht kaufen oder vielleicht doch. Keine Ahnung.
Auf keinen Fall. Bist du erschlagen von deinem Fernseher, wenn er umkippt und so weiter. Also, und dann auch schlechtes Bild geschaut.
Ja, das sowieso. Gut. Also, mal gucken mit dem Sonos. Ich nehme an, wenn jetzt eigentlich müssten diese Lautsprecher doch auch bei eBay so langsam mal rausfliegen bei den Leuten, die Nase voll davon haben. Die sind okay. Also meistens funktionieren sie am Apple TV okay. Und es gibt zwei Hardware-Revisionen, die sind von außen kaum zu unterscheiden.
Bei den kleineren, ja.
Bei den kleinen, bei den Lampen, ich weiß echt nicht. Vielleicht hat jemand von den Hörern sich so einen Lampenlautsprecher gekauft, weil die waren teuer und hässlich. So. Das ist so.
Ihr müsst nicht antworten. Gibt's denn, macht IKEA da noch einen Ausverkauf oder sind die einfach verschwunden jetzt?
Die sind noch auf der Seite in Deutschland. Da, ich habe gelesen, dass sie in den USA in Sale gegangen sind, also hier noch nicht.
Die Preise sind ja noch normal, ja. Naja, okay, unverändert.
Ja.
Ja. Der Bildrahmen ist schon auch komisch, muss man echt sagen. Ja. Für 180 Euro.
Ja.
Weiß nicht, wie der klingt. Aber
Kabelproblematik ist das größte.
Ja, und er sieht auch also nicht so aus, als wollte man ihn dringend an die Wand hängen.
Nee, das ist. Auch das, da gab es auch mit dem Hirschmotiv, das fand ich noch besser.
Hirsch, sehr gut.
Ja.
Na gut. Dann sofort kaufen.
Dann zweit kaufen.
Ja.
Gut. Dann hatten wir eine Geschichte, dass der EDQ war in so einem Google-Prozess irgendwie. Hat er Sachen gesagt, das habe ich nur so am Rande verfolgt, weil dieser Google-Suchdeal, der und überhaupt jetzt, ob Google zerschlagen wird und sowas, da bin ich mir nicht sicher, was da tatsächlich passiert und ob die das ernst meinen, ob Google Chrome verkaufen muss. Also es stehen ja 10 Leute an, die irgendwie Chrome gern kaufen würden. Also ich würde Chrome nicht haben wollen. Das wäre mir zu viel Stress auch.
Du bist aber der Einzige, der Chrome nicht haben will, weil das Interesse, also zumindest so ein Fake-Interesse, war relativ hoch an Chrome. Also ich meine, Browser ist auf jeden Fall jetzt hippes Ding. Also ich meine, Leute bauen sich auch neue Browser und Browser ist wild im Moment. Also insofern
alle AI-Buden bauen Browser.
Verfolgt das Verfahren gegen Google, was ja mehrere Verfahren gegen Google sind, verfolge ich auch nicht im Detail, weil es mich dann auch nicht so super brennend interessiert. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade Google da ganz fies irgendwas passiert jetzt. Sie sind ja lange daran drum herum gekommen, in irgendeiner Form beeinträchtigt zu werden durch Regulierung und Gerichtsverfahren. Aber das sieht irgendwie nicht gut aus, wenn man da so, was man so einfach so liest aus der Berichterstattung von dem, was da gerade so passiert. Und sehr interessant, weil auch Google wahrscheinlich drauf spekuliert hatte, dass da vielleicht unter Trump das noch etwas glimpflicher abläuft. Aber das sieht im Moment überhaupt nicht danach aus. Und Google ist auch kein besonderer Freund von Trump. Also Google würde gern, aber Trump mag so, weil er es, glaube ich, auch nicht genau verstanden hat, wie das mit Google funktioniert. Aber für Trump ist irgendwie so, Google ist so, das passt ihm irgendwie nicht.
Also, dass Trump irgendwas versteht. Also ich meine, meine, aber ernsthaft, also ja. Google ist nun wirklich nicht auf seinem Radar irgendwie. Also da ist auch keine, mit dem Sundar, er hat da keine Beziehung. Also Zuckerberg hasst halt auch, aber da weiß er wenigstens, dass es der Mark ist, weißt du? So, der weiß er, wen er hasst, sozusagen. Und also es ist, das sind diese persönlichen.
Das ist ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm, ja.
Aber nee, aber nur das abzuschließen. Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwer aus der Regierung eingreift, da irgendwie Google zu helfen. Also ganz so, da sieht es ganz so gar nicht danach aus.
Ja, also es ist sehr interessant, weil irgendwas, wenn das Google jetzt auf die Füße fällt, dann fällt ihnen da sehr viel plötzlich und sehr dramatisch auf die Füße. Und das ist relativ wild. Und da ist vielleicht ein Verkauf von Chrome, ist da, glaube ich, noch das geringste Problem, weil ja auch ihre ganze Werbemaschine praktisch betroffen ist oder ein Teil zumindest von dieser Werbemaschine. Ja. Und da fängt es dann an, halt schmerzhaft zu werden, weil man darf auch nicht vergessen, dass Google sehr viel macht und eine sehr große Bude ist, aber halt völlig davon abhängig ist, dass diese Geldmaschine, die Werbegeldmaschine halt auch weiterläuft. Und alle anderen Projekte, die sie machen und zwischen gerne ja auch wieder absägen, hängen halt einfach an diesem einen Tropf. Und wenn da jetzt...
Selbst YouTube, was ja eigentlich anders wirkt, hängt halt auch an dem Tropf. Ein bisschen anders, aber halt trotzdem auch. Und
ja, schon.
YouTube halt auch muss einen Heidengeld kosten. Einfach in Hardware, in Hosting. Ja? Mhm. Und wenn halt da das irgendwie aufgetrennt werden sollte, ist auch völlig unklar, wie das gehen soll. Also muss dann YouTube die Werbung irgendwie bei Google
woanders buchen, es ist sehr, sehr unklar, ja. Und was bedeutet das halt konkret? Also trägt sich halt ein YouTube, was die Werbung bei Google einkauft und das nicht irgendwie über diese Maschine, die existiert, machen kann. Und halt es ist ja auch alles verzweigt. Ich meine auch Chrome, dass du halt in der Google-Suche dir sagt, ja, willst du nicht mal Chrome installieren, wenn du mit einem anderen Browser drauf gehst und alles ist ja verknüpft und darauf ausgelegt natürlich, dass du in diesem Google-Universum hin und her geschoben wirst und deshalb funktioniert das natürlich auch so gut und ja, also sehr gespannt, was da passiert und für Apple steht natürlich da auch viel auf dem Spiel, weil halt dieser 20 plus minus Milliarden pro Jahr Deal halt da auch ein Teil dieses Verfahrens ist und etwas ist, was halt aneckt. Mir ist völlig unklar, ob das wirklich, also weil es wäre halt super albern, wenn am Schluss einfach nur Google das Geld nicht mehr an Apple zahlen müsste, aber alles bleibt, wie es vorher war, weil dann einfach nur Google 20 Milliarden Dollar im Jahr gespart hat, die halt bis jetzt Apple bekommen hat. Aber das natürlich, also das würde Google nützen, wenn sie verlieren praktisch, dass sie diesen Deal nicht mehr machen dürfen, weil Apple am Schluss und natürlich, und wir sehen ja auch schon, dass Mozilla hat ja jetzt auch nochmal gesagt, ja gut, wir sind dann halt kaputt. Firefox ist dann vorbei, weil ohne das Geld gibt's halt kein Firefox mehr.
Der Eddie sagt dann jetzt hier so, wie wäre das denn, also ich meine, Suche ist ja eh so ein bisschen durch, ne? Wie wäre das denn, wenn jetzt Apple AI-Suche in Safari einbauen würde?
Ja, das ist einfach sehr lustig, weil der Eddie kam einfach offensichtlich in dieses Gerichtsverfahren rein und hat dann einfach so Bomben um sich geworfen, so in alle Richtungen. Und mit sehr vielen verschiedenen Agenda-Geschichten, die da offensichtlich da, also auf der einen Seite wollte er ja ganz offensichtlich dem Gericht oder dem Richter oder wer auch immer das dann sich anhören musste, klar machen, dass das eigentlich alles völlig irrelevant ist und dass dieser Google-Suchdeal, da muss man sich eigentlich nicht drum kümmern, weil Suche ist vorbei.
Korrekt.
Das war irgendwie so seine Stoßrichtung, dass die Google-Suche praktisch passé ist, was irgendwie auch Quatsch natürlich ist. Und da hat er halt gesagt, ja gut, die sind halt dabei, irgendwie mit den KI-Buden Gespräche zu oder irgendwie zu planen, irgendwann diese KI-Buden halt auch in die Safari-Suche zu integrieren. Und hat dann aber auch gleich eingeschränkt, ja, aber noch können die eigentlich, noch sind die irgendwie, noch können die nichts. Aber vielleicht irgendwie, aber das passiert dann schon später irgendwann. und dann plötzlich aus dem Nichts offensichtlich, also es gibt halt kein Transkript, insofern wir haben auch nur das, was halt in so Mitschnipseln halt, nicht Mitschnipseln, sondern mitgeschriebenen Schnipseln halt dann rausgefallen ist aus dem Verfahren, hat er offensichtlich diese Bombe in den Ring geworfen, dass in 10 Jahren gibt es ja vielleicht gar kein iPhone mehr. Was einfach super lustig ist, wenn sich halt ein Apple-Manager auf oberster Ebene hinsetzt und darüber öffentlich spekuliert, dass es in 10 Jahren eigentlich vielleicht gar kein iPhone mehr braucht. Wegen KI. Also ich meine, das muss man ja dazu sagen.
Ja, ja.
Das war ja sozusagen, also ich meine, Naja. Der Kontext, in dem er das erzählt hat, war ja, um zu erklären, dass die Welt sich so schnell dreht und die IT-Branche sich so schnell dreht, dass halt andauernd Firmen praktisch irrelevant werden oder zumindest wieder schrumpfen und während halt während so ein Shift kommt. Und dieser KI-Shift halt, den er da auch beschworen hat, eine seiner Argumentationen da drin war halt zu sagen, ja gut, dann gibt es vielleicht halt eben auch kein iPhone mehr. Könnte sein. Ich glaube nicht, dass er das ernsthaft glaubt, aber...
Aber ist denn Apple, wo in diesem Gefüge von AI-Firmen befindet sich denn Apple gerade? Also
Image Playgrounds
ist es halt tatsächlich nur Playground, hier Kindergarten und so. Das ist halt, da spielen die halt im Moment überhaupt nicht mit. Da würde ich... Wenn er recht hat, dann würde ich mir an Apples Stelle Sorgen machen, ob das iPhone noch sinnvoll ist. Ich glaube, das ist so eine Frage wie, verkauft IBM aus dem Blickpunkt 1985 in 10 Jahren auch noch PCs? Ja, machen sie. Aber es gibt auch mehr andere. Mhm. Ja, weil der PC geht nicht weg und das Smartphone geht auch nicht weg. Dabei bleibe ich jetzt mal aus heutiger Sicht. Und Apple spielt bei KI halt bis jetzt nur im Kindergartenmodus mit. Und wie das weitergeht, weiß ich nicht. Die Google-Suche, die steht sich ja im Moment hauptsächlich selbst im Weg, dass die so schlecht geworden ist. Das müsste ja nicht sein, das haben sie sich ja selber so zusammengebaut. Diese Google-Suche war mal eine saubere Seite, du suchst was, du findest was. Jetzt irgendwie AI-Zusammenfassungen und irgendwelche Werbeanzeigen und Zeug. Das haben die sich ja auch selber kaputt gemacht.
Ja, aber sie haben sich halt schon damit, schon vor AI so ein bisschen zerschossen, indem sie einfach viel, viel mehr gesponserte Ergebnisse und Werbeanzeigen dort reingeballert haben, die nicht themenrelevant sind oder suchrelevant für den einzelnen Nutzer. Und KI kam jetzt noch on top. Ich möchte nicht ausschließen, dass Google in der Lage ist, halt für sein, Leo hat die dominante Position betont, für sein Ein und Alles, für sein Steckenpferd, das rauszufinden, wie man auch KI dann monetarisiert. Also es kann durchaus sein, dass sie da mit den Ressourcen, die sie haben und dem Know-how irgendwie in der Lage sind, da das Geschäft weiter voranzutreiben. Weil das muss man sagen, also wenn sie in was gut sind, ist es halt irgendwie effektiv, diese Werbung irgendwie da rein zu verkaufen, den Nutzern zu verkaufen. Das können in der Dimension können das keine anderen Buden. Das kann keine AI-Bude. Und da bin ich mal gespannt, ob sie das, wie sie das rausfinden. Sie betonen in den Geschäftszahlen ja immer irgendwie so, ja, und jetzt hier alle benutzen unsere Zusammenfassungen etc. und so weiter. Und ich meine, das Bizarre an der ganzen Geschichte mit Apple ist jetzt, dass sie ja sich genötigt fühlten, ein Statement dazu rauszugeben. Also nachdem Eddie Q vor Gericht das gesagt hat, ist halt auch Gerichtsprozess, ich meine, ja, das tröpfelt an die Öffentlichkeit und so weiter. Aber Google sah sich in der Position, zu sagen, ja, aber hier, Suche, alles gut. Nicht die Pferde scheu machen und so weiter. Und der Börsenkurs ist ja irgendwie ernsthaft eingeknickt einmal kurz. Also die Q-Aussage ist spannend für mich, weil es kein Transkript gibt, wissen wir, also wenn man das halt so interpretiert, wie ein Apple-Manager sagen würde, ist es halt so, ja, das iPhone gibt es in 10 Jahren nicht mehr, aber dann gibt es halt das neue iPhone andere Gerät.
Das AI-iPhone offensichtlich.
Genau.
Das AI-iPhone.
Also er spricht über ein weiteres Apple-Gerät, was dieses iPhone dann abgelöst hat, etc. Also das ist, das darf man nicht so aus dem Kontext reißen und zu sagen, wie Eddie Q sagt, irgendwie, es gibt kein iPhone mehr in 10 Jahren. Das ist natürlich Quatsch und so würde das sicherlich auch nicht formulieren.
Sie arbeiten ja offensichtlich dran, die Ideen von der Vision Pro auf eine Brille zu bringen, die man sich aufsetzen kann und wo dann das reingespiegelt wird. Das löst aber immer noch nicht das Problem, dass du mit dem Ding irgendwie interagieren musst. Und Sprache ist es nicht. Selbst wenn Spracherkennung sehr gut funktionieren sollte, sehe ich jetzt nicht, dass Leute die ganze Zeit in der S-Bahn Selbstgespräche führen. Passiert einfach nicht. Auch dieses, wir tippen Sachen und die Katzensteuerung und so weiter, das ist nicht okay. Du brauchst irgendwas zum Anfassen. Du, mit der Vision Pro ordentlich arbeiten zu können, brauchst du eine Maus oder ein Trackpad. Wenn du da sitzt wie die Katze, das funktioniert nicht. Und es wird auch nicht besser. Ja, auch wenn du es machst wie die, wie diese Demo von Meta, dass du die Dinger in deinem Handgelenk hast und dann irgendwie so Taschenbillard spielst und solche Sachen. Ja, nein.
Ja, das ist schon nah dran. Das ist schon nah. Ich meine, du, Basti, wenn Basti jetzt hier wäre, würde dir sicher erzählen, was in der S-Bahn so passiert. Also wie Leute sich da jetzt aktuell so verhalten. Stopp. Ja, oder sind ja wilde Sachen, höre ich hier von Basti, was in Münchner S-Bahn so passiert. Und deshalb, also bin ich mir da gar nicht so sicher, ob wir nicht diesen, dass dieser komische Shift zumindest langfristig irgendwie möglich wäre, dass Leute auch tatsächlich unter Umständen wild in der vor sich in der Luft rumfuchteln oder eben auch nicht wild in der Luft rumfuchteln, weil du halt dann viele von diesen Gesten wahrscheinlich sehr dezent einfach so aus dem Ärmel in der Hosentasche sonst wo machen kannst.
Weißt du, wie der Johnny da gesessen ist?
Der hat die schon gemacht. Der hatte nämlich schon so einen Prototypen von seinem ChatGPT-Johnny-Bot hatte der schon um und da hat er immer gemacht.
Was hat der für eine Brille auf, verdammt?
Das ist die Brille.
Die Brille ist verdammt gut, muss ich sagen.
Und die ist, funktioniert in Kombination mit den rosa Socken. Der ist in den Socken, Compute ist in den Socken drin und die Brille ist nur als Karriereempfänger.
Und wenn du mit den Fingern diesen nervösen Tick machst, dann krempelst du die Hosenbeine hoch.
Das brauchst du, weil die Prototypen noch überhitzen. Da musst du die Hosenbeine hochkrempeln, damit da genug
Luft Finger laut.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Ja.
Ich nehme an, dass Apple, also so wie das für mich jetzt heute aussieht, verkauft Apple auch in 10 Jahren noch ein iPhone und ein Mac und ein iPad und die machen mehr oder weniger das Gleiche.
Genau dasselbe. So. iPadOS 28 kommt mit einer Menüleiste von wie vor dem Mac. Nee.
Das Gerücht für eine Menüleiste. Ja. Und das bald ist wieder WWC und ich freue mich, dass jetzt die Menüleiste kommt.
Vielleicht kann ich endlich meinen externen Monitor in das iPad stecken.
No.
Ah, dann nächstes Jahr mit iPadOS 29.
Also OpenAI verkauft schon lange irgendwie so ein Gehirninterface. weil halt Apple jetzt so ein bisschen hinterher ist. Ne? Deswegen, das ist, funktioniert schon so gut und wir haben auch gesehen, dass Leute nicht bereit sind, alle paar Monate, alle paar Jahre so ein neue UI zu lernen. Deswegen kann auch Apple von diesem Homebildschirm mit den Icons und so nicht weg. Ne? Das ist, die Kunden würden ihnen halt aufs Dach steigen. Und so eine neue UI, auch sowas wie jetzt auf der Meta-Quest. Die UI ist ja ähnlich wie jetzt auf einem iPad oder so. Das ist jetzt nicht völlig anders, nicht was völlig anderes. Du hast ja auch einen Grid von Icons und du hast Menüs und du hast einen Safari oder einen Chrome auf dem Ding, der halt aussieht wie jeder andere Webbrowser. So schnell geht's da nicht vorwärts. Ne? Seit Mac 1984 ist in so grafischer UI nichts passiert. Das ist jetzt bunter als vorher, aber sonst ist da genau das gleiche Konzept wie seit 1984, wie das Steve Jobs sich von Xerox ausgeliehen hat.
Und Leute verstehen es bis heute nicht.
Ja.
So Ordner, Dateien.
Ja, geht nicht. Ja. Aber wenn jetzt auch hier irgendwie ein German diese Woche so Apple entwickelt einen Chip, der in die Brille rein kann. Ja. Cool alles. Apple Hardware Team macht einen Chip, habe ich keine Zweifel.
Ja.
Was die Software mit dem Chip dann anfängt, da habe ich größere Zweifel.
Ja. Ja, und ich meine, also nur noch um das abzuschließen, also die Google-Sache wird, also ist interessant, dass Google halt vor Gericht steht, Apple da reingezogen wird mit dem Deal. Ich gehe fest davon aus, dass dieser Deal aber nicht weiter besteht in Zukunft. Also sieht nicht viel danach aus, dass das alles so bleibt, wie es ist, selbst wenn Eddie Q sich aus dem Fenster lehnt und sagt, alles gar nicht so wichtig, alles nicht alles unbedeutend und muss euch nicht interessieren, bitte weiter schauen.
Die Frage ist halt, wie dramatisch endet dieser Deal? Also der könnte sozusagen die sanfte Variante ist, dass halt Google, da wird natürlich kein, Google muss nicht mehr Standardsuchmaschine sein. Das ist natürlich dann alles nicht mehr in dem Deal festgeschrieben, sondern Apple kann Google als Standardsuchmaschine halt weiter verwenden. Aber letztlich wird ja für den Traffic bezahlt oder für das, was halt irgendwie an iPhone-Nutzer da an Google-Suchen durchspülen und Werbung klicken. Und das ist daran, wenn sich daran was ändern würde, das wäre natürlich schon sehr dramatisch, das praktisch wegzuverbieten, weil die Vorstellung, dass Apple diese 20 Milliarden wegbrechen, das ist ja auch tatsächlich für Apple ernsthaft Geld. Also ich meine, das kannst du ja irgendwie durchkalkulieren. Das ist irgendwie plus minus ein Viertel vom Jahresgewinn. Also das ist selbst für Apple, was so größer, viel größer geht es dann gar nicht mehr. Fast. Außer halt irgendwelche Ölbuden, die Q auch noch rausgezogen hat, weil er gesagt hat, wenn du ein Produkt machst, was für immer ist, wie zum Beispiel Öl. Und so, Okay, interessant, ja. Vielleicht. Ja. Was hat er irgendwie? Öl und Zahnpasta war, glaube ich, seine immer Businesses. Irgendwas sehr Lustiges. Und ja, dann, also diese 20 Milliarden, wenn die wirklich komplett wegfallen würden, was ich noch nicht so recht sehen kann, wäre das selbst für Apple auf jeden Fall schmerzhaft. Und es würde Apples Services-Geschäft, was sie jetzt einfach gepusht haben in den letzten Jahren, was für sie extrem wichtig ist als Signal hier, hallo Wachstum, das würde einfach massiv einknicken, was fatal wäre, weil es ist halt kein Wachstumsbusiness sonst mehr da und auch nicht zu sehen, dass irgendwo, ich meine, sie machen halt unfassbar viel Geld mit ihren unfassbar vielen Sachen und verkaufen unglaublich viele Geräte, aber nichts wächst mehr und es kann, also ich meine, sie sind ja auch auf einem Level von der Größe, wo es halt irgendwann auch schwierig wird. Ja, ich meine, das sagen wir natürlich auch schon seit 10 Jahren und dann gab es immer doch nochmal einen Schritt. Auch das iPhone hat das iPhone hat ja diese erstaunlichen Sprünge gemacht, wo man sich immer gefragt hat, kann das jetzt noch weitergehen? Gibt es da echt noch genug Leute, die sich ein iPhone kaufen wollen? Jahr für Jahr, jedes Jahr oder alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre? Und die Antwort war immer ja. Das war das iPhone. Dann kam ein iPhone 6, war größer. Plötzlich haben wie verrückt Leute iPhones gekauft. Und dann hat natürlich, Apple hatte damals den Bonus, dass sie das halt ausweiten konnten. Das ist halt jetzt alles abgefrühstückt. Also ich meine, damals gab es ja plötzlich, jetzt sind wir irgendwie in einem ganzen Kontinent neu und so. Ja, super, okay. Ja. Und jetzt musst du halt natürlich, okay, wenn jetzt irgendwie in Indien plötzlich du halt ein Millionenpublikum mehr hast, diese Hoffnung ist ja bei Apple auch da. Und China halt nicht irgendwie komplett wegbricht, weil halt alle in China sagen, ja, wir kaufen uns halt lieber unsere eigenen KI-Phones. Ich meine, wir haben halt in Europa keine eigenen KI-Phones zu bieten, die man kaufen könnte. Insofern.
Also ich möchte noch mal spezifizieren. Also ich glaube daran, dass dieser Deal wegbricht. Ich glaube halt nicht, dass Apple die 20 Milliarden einfach so komplett wegbrechen. Also es wird schon zu kompensieren sein, also durch andere Deals. Ich meine, du hast gerade über Worst-Case-Outcome gesprochen. Ich meine, Apple könnte halt auch sagen, wir sind jetzt selbst Suchmaschinenanbieter. Die Option wurde schon oft durchgesprochen. Also wir können auch drüber sprechen nochmal, aber die Prämisse, die ich so aufstelle, ist, ich glaube, dieser Deal wird als nicht zulässig erklärt. Und trotzdem bricht Apple nicht komplett diese 20 Milliarden weg. Aber natürlich ein erheblicher Teil. Also das wird schon. Das Services-Geschäft ist nicht, wird davon sehr beeinträchtigt werden. Also, glaube ich.
Es könnte auf jeden Fall zum ersten Mal ins Schwanken kommen, dieses Services-Geschäft. Das ist schon faszinierend, weil das hatten wir bis jetzt einfach nicht. Das war ja jetzt so eine Konstante seit, ein bisschen weniger als 10 Jahren, aber seit sie dieses Ziel vorgegeben haben, zu sagen, wir werden diese Services-Sparte verdoppeln oder vervierfachen, das war ja ein Umsatzsprung ohne Ende, den sie da hingelegt haben innerhalb von ein paar Jahren. Und dann kam natürlich das Ganze, hey, hier ist TV Plus, seht, wie schön unser Services-Geschäft ist. Und
es kam mit Ansage, ne? Also es kam mit Ansage vorab, das war schon wild.
Ja, ja, das war so wichtig, dass sie das vorher angesagt haben als Zielrichtung. Und da wussten sie wahrscheinlich schon, okay, das kriegen wir ungefähr. Ja, klar. Das kriegen wir ungefähr schon gedeichselt. Der Herr Maestri wusste das schon. Und
wir kaufen mir keine Grafikkarten.
Wir kaufen keine Grafikkarten. Das müssen wir alles ins Services-Geschäft pumpen.
Ich weiß, das ist nur eine Definitionssache und so. Und ich weiß auch, dass Buchhaltung und dass das ja auch so eine Interpretationsgeschichte ist, wie man da jetzt was in welche Töpfe reinschmeißt und so. Aber ich würde ja argumentieren, dass iCloud Plus ist ein Service, den Apple bereitstellt.
Ja.
Apple TV Plus ist ein Service, den Apple bereitstellt. Google-Suche ist kein Service, den Apple bereitstellt.
Ist ein Service, den Apple bereitstellt.
Für den Apple in der Services-Sparte Geld einkassieren sollte. Das ist so ähnlich wie bei den Elektroauto-Herstellern, die so Regulatory Credits, so CO2-Credits von Fiat bekommen oder so. Mhm. Das ist auch sowas, für das haben sie nichts getan. Es steht ihnen aber zu. Ja?
Vielleicht gibt's das bei Apple
wird, so muss separat betrachtet werden.
Vielleicht gibt es so eine Person bei Apple, die vor jedem Release und sei es nur ein Punkt-Release da sitzt und überprüft, ob Google als Standardmaschine eingestellt ist und auch richtig so funktioniert.
Ja, aber das ist so ein Dude, der so 20 Milliarden Dollar im Jahr Umsatz macht.
Das ist super.
Das ist so, da kriegt einer wahrscheinlich, wenn immer einer mal auf die Schulter klopft, einmal im Jahr und kriegt da irgendwie so ein Bonuspaket.
Oder ja,
Ja, nee. Mal gucken, wie das weitergeht. Wir sind ja sehr gespannt auf die WWDC, die jetzt dann in einem Monat stattfindet. Und Apple macht ja manchmal so dieses Ding, dass sie so unangenehme Themen so die Wochen vorher schon mal raustun, dann bei so ein paar Knowledge Base Artikel rausschmeißt. Und da sind jetzt zwei aufgefallen. Das eine ist, dass du das ohne Terminansage, irgendwann in Zukunft werden alte iOS-Apps, die nicht in einem Scene-Lifecycle gebaut sind, explodieren und nicht mehr laufen. Das kann diesen Herbst passieren, das kann nächsten Herbst passieren, dass viele, viele altere oder ältere Apps oder auch Games, die so Custom-Code zum Hochbringen der App irgendwie benutzen, dass die einfach nicht mehr starten werden. Auch ohne Begründung so genau, was das jetzt bringt, aber es ist so, wieder mal so ein mit dem Besen durch den App Store durch und die alten Apps rauskegeln.
Ja.
Nicht sicher, was der Sinn dahinter ist, aber wenn du jetzt eine ältere App hast und die soll irgendwann in Zukunft, ist auch blöd, dass kein Datum genannt ist, weiterlaufen, dann musst du die halt mit diesem neuen Lifecycle neu kompilieren. Das ist nicht kein großer Act in den meisten Fällen, aber du kannst halt nicht mehr sagen, so hier mein, ich hab's vergessen, wie das geht, hier mein Window, hier mein Storyboard und jetzt zeig mal dieses Ding. Das muss halt angefasst werden. Das wird viele alte Apps einfach rauskillen.
Ja. Ja, ich meine, das sind ja immer diese, mal sehen, ob sie halt zur WWDC noch ein bisschen Kontext liefern, warum sie diesen Schritt jetzt machen oder ob das halt einfach so eine Ansage jetzt war, die sie schon mal vorher rausschieben wollten und dann da auch nicht weiter drauf eingehen in Zukunft, was das bedeutet und warum der Schritt halt unternommen wurde. Ich meine, das kennen wir, ich meine, diese Sprünge haben wir ja immer wieder, auch interessanterweise jetzt ja auch gerade im Google Play Store sind ja irgendwie einfach, hat ja Google irgendwie ausgemistet und einfach unglaubliche Mengen an Apps offensichtlich rausgeworfen.
Ich glaube, so Millionen von Apps.
Ja, ja, ne? Also das scheint auch so ein Bestreben zu sein von diesen Großanbietern, praktisch den zwei Großanbietern, da halt einfach mal so einen reinen Tisch zwischendurch in ihren App-Läden zu machen, warum auch immer. Und ja, das sehen wir halt, werden wir jetzt auch sehen, wann auch immer dann dieser Punkt kommt, an den das wirklich greift. Das ist ja echt ein bisschen schwierig, wenn sie es so vage vorhersagen, dann könnte man ja vermuten, dass das eher eine iOS 20-Geschichte als jetzt eine iOS 19-Geschichte ist. Aber wer weiß, vielleicht haben sie da auch, ist ihnen auch egal und sägen es dann im Herbst ab.
Ja, manchmal war auch so dann die Deadline und dann kam die Deadline, hat sich niemand dran gehalten, dann haben sie es noch ein Jahr weitergeschoben und so, könnte auch sein. Aber ist halt auch so einfach wegen so Archivsicht schlecht, wenn halt alte Games und Zeug dann nicht mehr läuft, ist halt unangenehm.
Aber da wissen wir ja, dass da null Interesse jetzt von Apples Seite dran besteht, irgendwas aufzubewahren, außer es landet als Retort in Arcade irgendwann wieder.
Und das andere Ding ist noch, was sie angesagt haben, ist, dass der macOS noch nicht genug Warnhinweise aufschmeißt und dass offensichtlich alle Apps, die auf das Clipboard auf die Zwischenablage von macOS zugreifen, dass die nochmal einen Prompt vorgeschaltet bekommen. Das wäre halt zum Beispiel der Clipboard-Manager, der dann halt jedes Mal fragt, darf ich jetzt auf deine Kopie jetzt zugreifen oder kriegt der eine extra Wurst, weil das wäre schon echt blöd.
Schauen wir mal, wie sie es umsetzen. Wir haben das ja bei iOS gesehen. Also es orientiert sich ja offensichtlich an dem iOS-Modell. Und das iOS-Modell, das hat ja am Anfang furchtbar geknarzt. Also es war ja ein Unding eigentlich. Also du musstest ja bei jedem Pasten praktisch sagen, hey, willst du, es ist immer noch so, dass es je nachdem, wie die App es umsetzt, dass es auch heute noch unbequem sein kann. Ich habe zum Beispiel eine Banking-App, den Namen ich nicht nennen möchte, die andauernd, wenn man den Überweisungsworkflow praktisch durchgeht und irgendwas in der Zwischenablage hat, dann versucht die kontinuierlich auf diese Zwischenablage zuzugreifen. Ja. Und dann kommt andauernd der Warndialog, weil das Ding das halt im Hintergrund macht und weil dann du nicht, das ist kein aktives Zutun von mir als Nutzer, sondern die Banking-App, die rumort einfach durch meine Zwischenablage. Und
ist
dann,
gut, dass es diesen Warndialog gibt.
Dann ist
gibt.
Es vielleicht gar nicht
sehr
so
gut.
Dann ist es, das ist ja der Ansatz von diesem Warndialog auch, dass der halt in dem Moment erscheint, in dem es praktisch für dich als Nutzer unsichtbar ist, dass die App, die du benutzt, auf deine Zwischenablage zugreift. Und deshalb bin ich, also ich habe auch die Befürchtung, weil wir haben einfach gesehen, dass Apple in macOS nicht so recht weiß, wie die richtige Balance ist zwischen Warnhinweisen und Dialogen, die du bestätigen musst. Dann haben sie ja gerade jetzt im letzten Durchlauf haben sie ja gerade noch die Kurve bekommen mit dieser Screencasting, ja nicht Screencasting, sondern halt der Bildschirmaufzeichnungsgeschichte, dass du die gerade noch so hingebogen hast, dass es halt nicht wirklich super nervend war, sondern nur so medium nervend. Und ich hoffe, dass sie es bei der Zwischenablage besser hinbekommen, weil die ist natürlich deutlich prominenter nochmal. Ich meine, Videobildschirmaufnahme benutzt jetzt inzwischen natürlich auch fast jeder, der in irgendeiner Form natürlich Videokonferenzen macht und so weiter. Aber ich glaube, Zwischenablage, da stolpert halt absolut jeder rein, früher oder später, wenn nicht sofort. Und bin ich neugierig, ob sie da wirklich draus gelernt haben oder ob wir da jetzt nochmal so ein völliges Käse bekommen mit lauter Warnmeldungen und dass du jedes Mal sagen musst, bestätigen, ja, ich will wirklich einfügen. Ja, ja, bitte auf die Zwischenablage zugreifen. Ja, ich möchte wirklich, dass das aus der Zwischenablage ausgelesen wird. Und ich meine, eigentlich müsste Clipboard Manager ist sowieso natürlich ein Reizthema, wahrscheinlich nicht nur für mich, weil halt der einfach fehlt in iOS und iPadOS. Apropos iPadOS und mächtiger werden und so. Mhm. Also, das sind ja so Sachen und da wäre es eigentlich erfreulicher, wenn Apple eher mal was in Richtung Clipboard Manager unternehmen würde, als jetzt irgendwie anzufangen, in macOS noch mehr Warndialoge zwischenzuschalten. Aber lassen wir uns mal überraschen.
Schaffen wir es dieses Jahr nicht in diese iPadOS-Falle reinzutappen?
Nein, schaffen wir nicht. iPadOS wird uns extrem beschäftigen, sobald diese Juni Keynote über die Bühne gegangen ist.
Natürlich. Selbstverständlich.
Na gut. ja, das sind ja auch nur so Nebenkriegsschauplätze, ne? Also ja. Das ist eigentlich auch egal, wenn jetzt macOS schmeißt dir jetzt 50 solche Prompts ins Gesicht, sind es halt 51.
Ja, theoretisch gebe ich dir recht, aber also ich muss sagen, das ist also manchmal, ich bin nämlich gerade letztens reingerannt, da funktioniert das nicht richtig. Und es gibt ja mehrere Wege, auch auf macOS, wie du diesen Schalter dort unterbringen kannst. Also die App kann dich halt auffordern, halt zu sagen, hier, ich spring mal da rein und dann kannst du diesen Schalter umlegen und dann ist meine Freigabe. Aber das ist halt komplett verwirrend, wenn dann auch die App geschlossen werden muss zum Beispiel irgendwie und dann neu aufgeht etc. Und ich hatte jetzt letztens den Fall, dass diese Berechtigung, die war dort richtig eingestellt, der Schalter war umgelegt, aber es hat nicht geklappt. Und dann ist es komplett intransparent, warum eine App, die irgendwie Bildschirm aufzeichnen soll, so einfach nicht funktioniert. Und das Ding war dann, dass der Entwickler mir gesagt hat, ja, habe ich schon mehrere Berichte zu bekommen, schmeiß mal, ich mag nicht ausschließen, dass das diese App spezifisch betroffen hat auch, aber schmeiß mal die App aus den Systemeinstellungen, aus diesem Zugriffsdialog, schmeiß die mal raus und füg die über das Plus-Symbol neu hinzu. Also komplett so, wie es vorher aussah. Mhm. Und dann hat es geklappt. Und ja. Das versteht keiner. Ernsthaft, nee, das versteht keiner.
Nee, das versteht wirklich keiner. Sobald du in die Einstellung rein musst, ist alles verloren. Und das ist tatsächlich oft der Ausweg. Also eben die manuelle hinzufügen. Wer dann jetzt da, ob da Apple dran schuld ist oder der Entwickler oder beide zusammen, das ist so eine Kombination auch oft, weil da viel Komplexität halt drin ist und auch viel altes Zeug natürlich im macOS noch ist und dann natürlich auch Leute auf alten Wegen auf Sachen zugreifen, die Apple eigentlich nicht mehr will und sagt, benutzt halt die neue Schnittstelle, aber die kann halt weniger und dann hast du halt diese Dramen und am Schluss ist es für den Nutzer, ist es halt einfach nur nervend und im schlimmsten Fall nicht nur nervend, sondern so wie gerade bei Alex so ein Problem, dass du halt nicht als normaler Nutzer auch einfach nicht gelöst bekommst. Also das ist halt frustrierend dann.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe mit dem Mac Mini und dann in Recovery booten und dann Zip ausschalten und diesen Spaß.
Ja, gut. Ja.
Kannst du auch niemandem
das
erklären.
Kannst du nicht, nee, das kannst du nicht machen.
Du sollst jedem raten, der das irgendwie machen will, nicht zu machen. Also ernsthaft, dass dann da einfach nicht Software zu benutzen, die sowas macht. Also ist hart dann, aber glaube ich, es geht nicht.
Ja. Also das ist tatsächlich ein Problem. Also deshalb, und da ist, ja, die Zwischenablage ist natürlich echt sehr prominent, weil
Das war in der virtuellen Maschine war das nämlich. Da habe ich dann Recovery und die virtuelle Maschine in Recovery gebootet, dann dort Zip ausgeschaltet und dann versucht, meinen Bug zu reproduzieren.
Okay.
Und das ist nicht, also Ich weiß auch, das ist teilweise gewollt, damit das nicht jemand so Larifari macht. Das musst du schon echt wollen. Aber selbst wenn du es willst und weißt, dann ist es immer noch kompliziert. Ja, na gut. Na, einen Monat noch. Also ich meine, da wird jetzt noch ein bisschen was rauströpfeln. Ich nehme an, die sind jetzt auch schon hart am Aufnehmen und das Zeug irgendwie machen. Das hat, braucht sicherlich einiges an Vorlauf. Und mal sehen, ob sie da was Ordentliches zusammenbekommen. So ein bisschen Ball flach halten fände ich gar nicht schlecht, so wie sie sich jetzt insgesamt gerade geben. Aber ich glaube, das machen sie nicht.
Ja, mal sehen. Also ich bin sehr neugierig auf die Apple Intelligence Geschichte, die wir dieses Jahr hören werden. In welcher Form die abgefrühstückt wird, mit welchem, also welchen Fokus hat Apple Intelligence und welche Schritte sehen wir da, in welche Richtung geht halt die Reise, abgesehen von der ganzen Siri-Frage, die da natürlich auch mit dran hängt. Also, und dann haben wir natürlich dieses Neudesign, was einfach im Raum steht jetzt. Kontinuierlich, was vielleicht kommt, vielleicht nicht. Und wenn es kommt, sehr interessant ist, wie sich es halt auswirkt auf die verschiedenen Betriebssysteme und Plattformen. Also es sind schon viele Sachen. Plus halt jetzt das ganze Drama um die Provision in den USA nochmal erneut. Also es sind schon viele Themen, die diesmal sehr dringlich sind, sollte man meinen. Gerade für eine Entwicklerkonferenz, die es ja doch nun mal ist, auch wenn Apple auf der Keynote natürlich auch ein Endkundenfeuerwerk veranstaltet, weil es halt um die Betriebssysteme für den Nutzer geht.
Mhm. Ja, könnten mal Anthropic kaufen und dann wäre viel vom Tisch, einfach so, was die KI-Fragen ja, angeht. Kostet viel Geld, eher. Ist nicht realistisch, aber es würde viel Gesprächsstoff erzeugen. Und aber auch nehmen. Also, ja, so, ja. KI ist dann erstmal so gelöst.
Das ist dann einfach mal vorbei. So. Ja. Okay, wir haben jetzt auf den Kampf gekommen. Dann sprechen wir mal über was ganz anderes.
Ja, ich meine, was kann Anthropic kosten? 60 Milliarden, irgendwas in der Größenordnung wahrscheinlich. Wäre also für Apple ist halt extrem Geld, untypisch.
Es wäre für Apple so extrem untypisch, aber es ist natürlich Geld, was sie hätten irgendwo.
Ja.
Ich meine, bei Anthropic hängen natürlich irgendwie so viele Buden drin, ja, und dann Amazon kriegen wahrscheinlich die EU und, so. Und wird sagen, hier, das ist alles verboten und dann,
ja
also das geht natürlich hinten und vorne nicht. Aber trotzdem.
Aber auf dem Level ist es halt schwierig, jemand anderen zu finden halt auch, der zum Verkauf steht, also.
Ja.
Oder nicht zum Verkauf, Anthropic steht jetzt nicht zum Verkauf prinzipiell, aber sie sind auch die Nächsten, würde ich sagen. Am ehesten. Ich meine,
die Frage Perplexity, ist halt, wann gehen halt den ersten die Kohle aus? Also ich meine, Perplexity. Das ist
Perplexity
ja,
macht ja nichts, nicht, das ist auch falsch gesagt, sie machen ja was Eigenes, aber
machen,
das ist.
Die machen ja nichts.
Also, die machen andere Sachen, priorisieren andere Sachen. Die bauen jetzt nicht irgendwie hier die Modelle von Basis auf.
Aber ich meine, das darf man ja nicht vergessen, dass halt all die KI-Buden. Es gibt noch kein Geschäftsmodell richtiges dafür. Nee. Also ich meine, klar, Abo. Vielleicht, ja, Abo abfrühstücken, Abo-Dienste drumherum bauen, aber wie sehen die genau aus, wo sind die, wer zahlt dann am Schluss dafür und wie viel Geld kannst du dann damit machen, vor allem in Relation zu dem Geld, was halt was bis kostet. Jetzt da schon reingeflossen ist und jetzt auch noch weiterhin da reinfließen muss, sehr, sehr spannend.
Ja, dieses Sam Altman-Interview war interessant, dass er halt sich so gegen Werbung ausgesprochen hat zuletzt und total glücklich damit ist, seine zahlenden Abonnenten zu haben, aber mit diesen $20 im Monat, da kommst du halt, das können, also weißt du, kommst halt nicht weit. Was du
ganz im Unterschied zu meiner Lieblingsbude Perplexity, die sich massiv für Werbung ausgesprochen hat. So mit dem Argument, wir wissen einfach alles über dich.
Das war ein gutes Zitat.
Ja, bitte verkauft uns mal bitte Google Chrome.
Wir tracken alles, was ihr macht.
Alles.
Und dann gibt's voll Werbung überall. So, yay. Also, Perplexity, das ist einfach, die sind einfach so pur aus der Hölle. Der ist alles falsch dran. Und es ist das.
Ja.
Das Produkt ist natürlich, da sind interessante Sachen. Als Produkt, Perplexity hat sehr interessante Exemplare. Aber sozusagen die Firma und die Kommunikation dahinter ist so, wow.
Und wenn die Kommunikation so ein bisschen auf das, was die wirklich sagen, schließen lässt, dann ist das auch nicht so ganz gut. Also, ja.
Mal gucken. Wir gehen mal zu den Picks rüber. Ich habe noch mal ausprobiert, wie das mit Scriptable auf dem iPhone aussieht, um sich Widgets oder andere Sachen zu bauen. Das Problem an Scriptable ist, da musst du JavaScript schreiben. Das kann ich zur Not, aber es bereitet mir keine Freude. So, ja, does it spark joy?
No. No.
Und das war auch nervig, wenn du da auf dem, also du kannst das über iCloud synken, dann kannst du den Code irgendwie auf dem Mac schreiben und dann synkt der über iCloud in dein iPhone rein und dann läuft der auf dem iPhone der aktualisierte Code, das geht schon. Mhm. Aber auf dem iPhone selber musst du nicht anfangen, da jetzt irgendwie zu tippen und Tastatur anzuschließen und so, das ist natürlich alles nix. Aber da kannst du natürlich in JavaScript irgendwelche Automationen schreiben und das auf irgendwelche Tasten oder Shortcuts oder was auch immer dann da dranhängen und so weiter und Widgets bauen. Widgets sind ganz interessant. Du hast halt das Problem, dass die nur dann refreshen, wenn das System gerade Bock hat, aber vielleicht hast du irgendeine Information, die halt dafür auch geeignet ist. Und jetzt kann natürlich der LLM deiner Wahl kann natürlich JavaScript ganz gut schreiben. Und habe ich jetzt irgendein Widget, ich habe auch ein fertiges Widget gefunden jetzt hier, so zum Beispiel für die aktuelle Solarinfos. Kannst du dort rauslassen, wie viel Strom rein, wie viel Strom raus, wie viel hat er heute schon geliefert und wie viel hat er insgesamt geliefert, dann schreibst du noch drunter, wie alt ist diese Information jetzt. Und dann siehst du jedes Mal, wenn du auf die Seite von dem Homescreen gehst, dauert das so 5 Sekunden und meistens, wenn die Information alt war, dann wird sie aktualisiert und dann holt sich das Ding halt aus dem lokalen Netz diese neuen Infos. Und zeigt es dann irgendwie an. Und da kannst du halt mehr oder weniger alles machen, was das Widget-System von iOS supportet und kannst dir halt selber Code schreiben. Und wenn du keinen Bock hast, selber Code zu schreiben oder wenn du nichts selber findest, dann kannst du mit einem LLM deiner Wahl da dran gehen und relativ einfach dir dann Custom-Widgets zusammenbasteln. Und das müsste dann schon funktionieren. Wenn das Daten sind aus deinem eigenen Home Assistant oder aus dem MQTT oder wie sich gerade ein Hörer Marco, den wir haben, der hat da sich was zusammengebastelt, um zum Beispiel den Ladezustand von seinem Smart abzufragen. Mein Smart ist zu alt, der kann das nicht, aber mit den neuen Smarts geht das über eine inoffizielle reverse-engineerte Schnittstelle, weil die neuen Eigentümer von der Smart-Marke, die haben das noch nicht mitbekommen, dass eine offene API ganz cool wäre. Und ja, also wenn man sich selber, dieses Widget-System von iOS ist ja ganz cool und alles, es ist nur so schade, dass es so wenig Widgets gibt. Und mit dem Scriptable kannst du dir halt fast alles, was irgendwie in JavaScript abbildbar ist, da reinstecken, auch wenn du irgendwelche Stats haben wolltest. Ich habe mal überlegt, ob man da an die Health-Daten rankommt und das ist zum Beispiel so eine Stelle, wo es dann nicht weitergeht. Soweit ich weiß, kommst du da nicht, gibt es keine Schnittstelle, weil die Scriptable-App kann nicht an deine Health-Daten ran, soweit ich weiß.
Ja, also ich wüsste auch nicht, dass sie das irgendwie können würde. Es wäre auch wahrscheinlich ein bisschen wild, obwohl man ja theoretisch natürlich die übliche HealthKit-Schalter-Einwilligung davor schalten könnte und sagt, wenn du willst auf deine eigenen Health-Daten zugreifen oder willst dem Skript oder irgendeiner bestimmten App oder was auch immer das freigeben, dann wäre es natürlich schön, wenn es dafür einen Weg gäbe, aber es muss natürlich logischerweise extrem abgesichert und unter deiner Kontrolle sein und dass das nicht funktioniert, wundert mich nicht so sehr, aber schade ist es unterm Strich dann natürlich schon.
Ich glaube, der Workaround, das ist jetzt vor 2 Jahren gewesen, als ich einen Hörer gefragt habe, glaube ich, der Workaround wäre gewesen, dass du dir irgendeine andere App besorgst, die deine Health-Daten in Dropbox legt und dann kannst du vom Scriptable auf Dropbox zugreifen.
Export geht immer, ja.
Oder so.
Export geht
immer.
Ja. Ja, klar. Ich meine, das ist ja, also es ist ja auch dieses Konzept, dass Health-Daten per se ultra schützenswert sind. Das ist als Ansatz, als theoretischer Ansatz natürlich sinnvoll und gut, das zu sagen, aber das ist ja faktisch nicht der Fall. Ich meine, wir haben ja da auch schon drüber gesprochen, dass auch bei Apple manche Sachen ja, wenn du ausgeblendet werden, zum Beispiel auf dem iPhone die Lockscreen-Widgets irgendwie mit wie viel irgendwie, wie deine Ringe sich entwickelt haben und dann, sobald du halt nicht Face-ID entsperrt hast, sind die ausgeblendet und so. Ey, ich meine, so verdammt geheim sind die auch nicht. Also ich meine, wenn ich die halt sehen will, will ich die sehen und mir ist es auch egal, wenn die jemand anders sieht. Also ich verstehe, warum da Apple so sagen wir mal, relativ harten Kurs fährt, aber es wirkt halt manchmal relativ albern und es gibt ja nun schon einen Unterschied irgendwie Gesundheitsdaten und Gesundheitsdaten. Also da ist ja auch nicht alles irgendwie jetzt
zum Beispiel,
das super
sag mal,
Wichtigste.
Unterscheiden wir mal vielleicht zwischen Gesundheitsdaten, wie sie auf dem iPhone erfasst werden, dein Puls, dein Gewicht und so weiter, und Krankheitsdaten, wie sie jetzt öffentlich zugänglich in der elektronischen Patientenakte an jedermann verteilt werden.
Wie das macht. Ja, das
ist diese Unterscheidung kann man sinnvoll achten, ja.
Da steht es genau auf dem Kopf, auf jeden Fall. Ja,
also ich wollte nur sagen, wenn ihr da irgendeinen Anwendungsfall für euch habt und ihr findet auch nichts an fertigem Widget, und das ein fertiges Widget heißt halt, du musst es halt irgendwie von einem GitHub runterkopieren, copy-paste und dann in den Scriptable reinschmeißen, und dann in dem Scriptable sagst du, mach mal ein neues Widget, und dann sagst du auf dem Homescreen dieses neue Widget mit diesem File JavaScript ausführen, und dann wurschtelt der das raus und dann kannst du da irgendwas laufen haben. Das funktioniert so ganz okay. Funktioniert natürlich jetzt im Fall von diesem Solar-Ding nur lokal, wenn ich im Netz bin, zu Hause, und nicht, wenn ich draußen bin. Könnte man sich auch irgendwie mit irgendeiner Art von VPN zusammenwurscheln, dass das gehen würde. Oder halt irgendwelche anderen, keine Ahnung, wenn jetzt, ich habe den aktuellen Zustand nicht, wie jetzt der Tesla seine API, ob der ein Widget hat, wo du den das Auto laden kannst und aufsperren kannst, oder irgendwelche anderen reverse-engineerten Sachen, wo du halt nicht eine App hast von einem Hersteller, weil der das nicht hat. Oder wenn dein Auto keine App hat mit einem Widget, dann müsste es damit gehen. Und über solche Umwege müsste dann auch am Schluss bis zur Watch gehen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Genau. Ja. Also Scriptable eh ganz gut. Auch großes Wunder, dass der von Apple reingelassen worden ist. Das ist ja
eigentlich schon. Bei Scriptable müsste eigentlich sofort so eine rote Alarmwarnlampe irgendwo angegangen sein im App Store-Bergwerk.
Aber das ist ein Urgestein mittlerweile.
Ja, ja, extrem, ja. Das stimmt.
Okay, Links in den Shownotes von der 949. Alex, was hast du?
Ich mach mal was Ungewöhnliches für mich und spreche über Dateien und Ordner. Ich meine, nicht wahr? Was ist ein Computer? Was sind Dateien, Ordner? Ich habe eine ganz interessante Anwendung gefunden, die mir so noch gar nicht, also wenn man drüber nachdenkt, ist es sehr, sehr klar, dass es diese Anwendung geben muss. Sie heißt File Architect und es ist eine macOS-Anwendung und die erstellt Dateien und Ordner. Und zwar per Hand kann man sie einfach als Text schreiben und dann werden Ordner und Dateien draus. Oder man schreibt sich so einen cleveren AI-Prompt und sagt so, hey, so wie ich das gestern gemacht habe, hey, das Buchhaltungsjahr 2025 fängt an. Habe ich reingeschrieben so. Ich hätte gerne Ordner für Januar bis Dezember und dann hätte ich gerne da so Unterordner drin, so Ausgaben und Einnahmen und dann habe ich so...
Wofür brauchst du Buchhaltungsordner?
Das kann jetzt ein Diss gegen meine Einkünfte sein, oder? Nein, also,
oder die Versteuerung.
Oder die Versteuerung, die gar nicht so kompliziert ist. Aber es ist extrem faszinierend, weil ich habe das so locker da reingetippt, wie ich es euch gerade gesagt habe. Und dann kam da der Ordner raus, also kam die Ordnerstruktur raus, wie ich sie normalerweise mir per Hand erstelle jedes Jahr und so ein bisschen fluchen muss.
Okay.
Da kommen einfach leere Ordner daraus und du kannst sagen, wo du die hinspeichern möchtest. Du kannst sagen, wie die genau benannt werden sollen. Ich habe nämlich meinen Prompt dann noch ein paar Mal erweitert, so nach dem Motto, nee, schreib mal hier Buchhaltung, schreib es bitte groß und vor die Monate sortierst du bitte hier 01, schreibst du 02 und dann machst du machst eine Trennlinie etc. und so weiter. Und das war extrem faszinierend, dass das einfach so geht und das ist so zwei, drei Minuten Arbeit, über die ich mich jedes Jahr irgendwie bei diesem einen Thema extrem ärgere. Du kannst da zum Beispiel auch eine bestehende Ordnerstruktur reinziehen und die wird dann übernommen, sodass du daraus wieder leere Ordnerkonstrukte und Verschachtelungen bauen kannst. Ist eine ganz, ganz frühe Software, aber sie macht halt diese eine Aufgabe, zum Beispiel auch so, wenn du Videoprojekte und so weiter organisierst. Ja, ich weiß nicht, wie ordentliche Leute sind, aber da gibt es dann zum Beispiel so ein Template als Vorlage und du kannst dir eigene Templates anlegen und kannst sagen irgendwie so, ich hätte jetzt gerne so ein Videoprojekt und das hat natürlich Raw-Footage, geschnittenes Footage und Audio, Grafik, was auch immer. Und das klickst du da einfach einmal und dann erstellt er diese Ordnerstruktur für dich. Oder wie gesagt, du schreibst lustige AI-Prompts und siehst die auch in der Vorschau. Also du kannst die dann entsprechend abändern und dann ändert sich logischerweise die Vorschau. Und das ist eigentlich super hilfreich. Ist eine super junge Software, die ist irgendwie noch in der Startphase. Es ist Version 0.3. Aber sie macht auch nichts irgendwie Destruktives, sondern so wie Umbenennung von Dateien, würde ich fast sagen. Also da siehst du ja auch immer die Vorschau, was aus einem aus einer Datei wird oder wie die umbenannt wird, bevor du OK drückst. Und File Architect macht das einfach. Und das ist so ein auch als Einmalkauf, man kann es frei ausprobieren. Kompletten Umfang gibt es, glaube ich, für 7 Tage. Ist eigentlich eine ganz nette Idee. Und ich fand es faszinierend, dass das so Arbeit abnimmt, die man ja auch nicht wirklich gerne macht. Ich weiß nicht, ob Leute noch Ordner anlegen, so Ordnerstrukturen, keine Ahnung. Ich normalerweise nicht, bis auf die Ausnahme der hier sorgfältig gepflegten Buchhaltung, die ich mir sehr viel Mühe gebe jedes Jahr, jeden Monat sogar. Das sei erwähnt.
Ja, da kann ich bei Plus heute auch noch was erzählen, wie das hier so in Deutschland funktioniert, wo das mit der Buchhaltung eine ernste Angelegenheit ist. Nicht wie in Finnland, sondern...
Du siehst, ich lege hier Ordner an für Buchhaltung.
Ja, okay. Es ist halt, das Preismodell ist halt $25 einmalig oder pro Abo für $19 im Jahr. Das fühlt sich ein bisschen viel an vielleicht.
Ja, weiß nicht. Also ich meine, klar, wenn du mit dem Terminal auch irgendwie Ordner erstellen willst, kannst du auch, also da geht dir halt dann viel von der visuellen Komponente flöten und du kannst nicht so mich mit AI ausprobieren. Es gibt, glaube ich, 1000 Wege, wie du Ordnerbäume da irgendwie anlegst. Wenn du die häufig brauchst und unterschiedliche häufig brauchst, kann das halt eine Hilfe sein.
Das ist halt, ich will dem jetzt nicht irgendwie seine Geschäftsidee kaputt reden oder sowas, aber das ist halt auch ein AI-Prompt. So, hey Computer, mach mir mal eine Folderstruktur, so wie du es auch gemacht hast, und jetzt schreib mir da die entsprechenden Make-Dir-Kommandos.
Auf jeden Fall, also ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist definitiv so. Ich sehe halt ganz viele von den Apps im Moment und ich probiere auch extrem viele von diesen Apps aus. Das ist eine 0.3-Version, glaube ich. Da werden auch Features versprochen, die jetzt noch nicht da sind. Deswegen, also ich weiß nicht, also ich würde da jetzt, also ich persönlich habe jetzt kein Abo abgeschlossen. Und werde das mal schauen, ob das irgendwie, also wie sich das so weiterentwickelt und so weiter. Aber wenn es halt die eine Aufgabe abnimmt und dir hilft das visuell zum Beispiel, also wie gesagt, gibt es glaube ich auch andere Wege, das zu machen, aber ich fand die Idee eigentlich nett, muss ich sagen, weil wie gesagt, ich habe einen Anwendungsfall für dieses Accounting, für diese Buchhaltungsgeschichte, wo es mich jedes Jahr nervt, diese Monatsordner anzulegen. Und dann habe ich sie nicht angelegt und dann habe ich aber irgendwie eine Rechnung für Juni und es ist Januar und dann muss ich Ordner anlegen und dann bin ich am iPhone und so weiter. Es ist, jedenfalls diese Ordnerstruktur da irgendwie einmal auf Klick erstellen zu lassen, fand ich clever.
Ist gut. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie Buchhaltungsordner für Monate angelegt. Aber
alles in einen Ordner.
Einfach irgendwo, alles irgendwo hin.
Gut, okay. Ja.
Also deshalb darf ich mich darüber lustig machen, weil ich eigentlich große Bewunderung dafür, dass man das irgendwie ordnet und strukturiert macht. Wahrscheinlich der bessere Weg in der Tat.
Deswegen war meine Einleitung war so, ich weiß nicht, wer noch Ordner und Dateien anlegt und so weiter. Da sollten sich gleich entweder die Leute angesprochen fühlen oder gleich sagen, okay, da bin ich nicht der Kandidat dafür.
Ja.
Okay. Leo, was hast du?
Ja, hier kam ein sehr großes Paket mit einer mittelgroßen Kaffeemaschine an, aber über die will ich noch gar nicht sprechen, muss ich sagen. Also eigentlich will ich schon über die sprechen, aber ich werde noch nicht über die sprechen.
Ja.
Aber bald werde ich darüber sprechen. Sehr interessant, weil die ist jetzt, nachdem Timo damit Kaffee gemacht hat und dann Basti damit Kaffee, also Timo damit Kaffee gemacht hat und sie dann herausgeben wollte und Basti damit mal Kaffee gemacht hat und sie nicht mehr herausgeben wollte.
Also Basti hat für mich Kaffee gemacht und dann wollte ich sie immer noch loswerden.
Dann wollte sie immer noch herausgeben. Ist sie jetzt hier angelandet. Wir sprechen über die Fellow Aiden, aber wir sprechen richtig über die demnächst. Und vor allem, wenn auch Basti mal wieder dabei ist, dann werde ich nochmal darauf zurückkommen, weil es natürlich ist echt eine interessante Kiste. Nee, ich pick heute nochmal, ich weiß gar nicht mehr, ob wir den bis jetzt mal gepickt haben, wahrscheinlich schon mal an der einen oder anderen Stelle, den guten alten Altstorm. Einfach dafür, dass der so kontinuierlich ein Feuerwerk an skurrilsten Funktionen und Sachen und Kram abfeuert, was einfach verschiedene Dinge ermöglicht, die halt sonst auf dem iPhone nicht wirklich möglich sind oder halt nur super umständlich möglich sind. Und diese Idee, dass er jetzt halt erstmal den anderen Altstore da haben wir schon drüber gesprochen, da reingesteckt hat und dir halt ermöglicht hat, damit jetzt halt auch die Chit-Geschichten zu aktivieren und halt, was hat man alles, Switch-Emulatoren und halt irgendwie natürlich auch OTM kannst du dann auch ein bisschen performanter betreiben. Also du hast schon viele Möglichkeiten, die halt so einfach nicht da sind. Es ist alles jetzt natürlich immer noch nicht glorreich, weil die Limitierungen sind halt immer noch vorhanden und du brauchst natürlich dann auch, musst es natürlich im Zusammenspiel mit einem Mac machen oder halt einem Computer, wo du halt den Server laufen lässt. Also das nimmt einem das ja alles nicht ab. Aber ich finde, dieses ganze Allstore-Projekt ist halt so interessant, weil der sich so viel Mühe macht, halt um Apples so viele nervige Beschränkungen und Eingrenzungen herumzubauen. Und das ist dann auch, ich meine, manches davon sind in Anführungszeichen Hacks, also im Sinne von interessanten Möglichkeiten halt Sachen zu benutzen und bequemer zumindest zu machen, wie eben das Sideloading, was halt dadurch möglich ist. Und das andere ist halt jetzt den einen Schritt, den er jetzt auch die Woche gemacht hat, ist halt zu sagen, als Entwickler kannst du eine App einfach in den Allstore einstellen, ohne Provision, ohne irgendwas. Also du hast natürlich Apples Bedingungen dran geknüpft, aber jeder iOS-Entwickler, der halt einen Apple-Entwickler-Account hat, kann halt seine App notarisieren lassen und kann die danach in den Allstore einstellen und über den Allstore vertreiben, ohne sie auf seine eigene Webseite. Und das kann ja fast niemand, Sideloading über die eigene Webseite. Aber so hat praktisch jeder iOS-Entwickler mit einem aktiven Apple-Entwickler-Account hat halt die Möglichkeit, seine App praktisch testweise, also statt den Testflight letztlich in der EU zumindest, über Allstore PAL einfach zu veröffentlichen.
Ja, also du musst halt deine Developer-ID musst du dann beim Allstore registrieren. Da gibt es eine REST-API, wo du sagen kannst, hier, das ist mein Account und E-Mail und so weiter. Und dann kannst du dort quasi eine Quelle erzeugen und dann muss der User da diese Quelle in den Allstore hinzufügen und dann kann der darüber diese App laden. Mir ist nicht ganz klar.
Repository, ne?
Ist ja wie ein Paketmanager dann unterm Strich, ja.
Mir ist nicht ganz klar, da stand sowas wie, du musst dann die alternativen Vertriebsregeln bei Apple auch akzeptieren. Ja. Hat das auch ein Geldproblem dann bei Apple hinterher? Das habe ich vergessen.
Das hat ein Geldproblem. Also das kommt dann sehr drauf an, wie dein iOS-Business ist. Wenn du ein ernsthaftes Business hast, dann solltest du wahrscheinlich überlegen, ob du diese neuen Terms akzeptierst, weil die sind halt crazy pants. Also die sind ja auch unter Beschuss. Also diese Terms, die werden nicht in der Weise weiter bestehen, wie sie jetzt bestehen, weil die sind absolut verrückt. Und der größte Pferdefuß, der da im Moment dran hängt, ist halt die Core-Technology-Fee. Mhm. Das heißt, wenn du eine App in den Allstore einstellst und die aus irgendeinem Grund die populärste App der Welt wird, dann wirst du eine Rechnung von Apple bekommen, die sich gewaschen hat. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kann man es, glaube ich, versuchen. Und ich glaube, wenn man merkt, dass man eine App hat, die dann wirklich explodiert, dann müsste man die zur Not halt wieder aus dem Allstore-Pal rauswerfen. Dann kommt man vielleicht irgendwie, bevor sie halt diese Millionengrenze, die Apple da halt gesetzt hat, überschreitet. Also ich glaube, das Risiko ist wahrscheinlich überschaubar. Und gerade für kleinere Projekte ist das ja relativ interessant, weil du so eine sehr flexible Möglichkeit hast, Apps auf iOS halt an den Start zu bringen, ohne dass Nutzer nervige Sideloading-Einschränkungen haben und halt die Nutzer sozusagen das Trara fahren müssen, um deine Software zu installieren, sondern dieser Weg besteht halt zumindest innerhalb der EU, dass halt über Allstore PAL das einfach installiert werden kann und damit ganz nett ist. Ich weiß nicht, ob sich da groß was entwickelt. Auch bei Allstore PAL hat sich ja wenig getan. Ich meine, es gibt ein paar Quellen, die halt empfohlen werden, die man installiert. Also Quellen installiert man nicht, sondern die trägt man halt. Fügt man hinzu, genau, um dann halt sich aus diesen Quellen Apps zu installieren. Das ist ja alles sehr überschaubar geblieben. Aber es ist halt, also wenn das ein bisschen mehr Bewegung bekommen sollte, wäre nett. Und es wäre halt sehr interessant, glaube ich, auch einfach, wenn Leute vielleicht auch ein Hobbyprojekt da mal reinkippen wollen und halt auf diese Weise einem größeren Publikum zur Verfügung stellen wollen. Also ich finde es spannend, dass er das jetzt nochmal gemacht hat, weil es halt jetzt der erste und einzige ist, der diese, der als Store sich nicht nochmal zusätzlich eben auch zwischen dich als Entwickler und den Endnutzer auf iOS klemmt. Apple klemmt sich natürlich immer noch dazwischen mit der Core Technology Fee. Da gibt es im Moment keinen Weg dran vorbei, aber da ist natürlich auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, weil die Untersuchung in der EU zumindest läuft und die wird für Apple aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sonderlich gut ausgehen. Aber das wird sich alles noch lange hinziehen. Also.
Weiß man denn, Chat fragt gerade, woher weiß der Entwickler denn, wie oft seine App tatsächlich Also wie viele von seinen Millionen kostenlosen Installs hast du durch?
Das weiß ich nicht. Das Reporting müsste, Apple ist, glaube ich, verpflichtet, dieses Reporting zu machen. Aber das kann ich nicht sagen, weil ich die Entwickler nicht genau weiß, welchen Einblick die Entwickler in diese alternativen Vertriebswege in der EU haben. Also was du von Apple für eine Statistik darüber bekommst, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass Apple das bereitstellen muss, weil es läuft ja bis zu einem gewissen Grad durch die Notarisierung sowieso über sie und dann durch die Abrechnung auch. Das heißt, Apple wird da ja auch schauen und die wird die Zahlen sehen. Aber ich kann es leider einfach nicht beantworten. Also ich weiß nicht, wo du als Entwickler die Zahlen am Schluss herbekommst, um zu sehen, wie viele Installationen dann ab. Müssen wir mal den Herrn Testhut fragen, weil der weiß das sicher, ja, wie das genau funktioniert.
Ja. Es ist halt so eine Unsicherheit da jetzt dran geknüpft, bis das die EU wirklich zu Ende gespielt hat. Und ja, wenn die es zu Ende gespielt haben, dann ist es ja trotzdem nicht zu Ende. Ja, Apple
sieht man ja in den USA, ja.
Wehrt sich ja weiter, wie gesagt, mit Händen und Füßen. Ja. Und das ist kein guter Look, finde ich.
Nee, auf jeden Fall nur diese Geschichte jetzt hier, die ist ja erstmal auch so von Apple mit den Schnittstellen irgendwie.
Ja.
Erstmal beschlossen. Also, wenn, dann kann es nur besser werden, eigentlich. Also, so.
Ja, da ist was dran. Also, man sollte es zumindest hoffen. Also, man weiß bei Apples Rangieren im Moment, weiß man nicht, ob es wirklich nur besser werden kann oder ob sie nicht irgendwie versuchen, da auch die Uhr am Schluss wieder ganz zurückzudrehen, so wie es in den USA halt der Fall ist. Mhm. Das ist ja wirklich faszinierend zu beobachten, dass sie da ja auf die jetzige Geschichte so reagiert haben, dass sie praktisch alles wieder auf Null zurückdrehen wollen und sagen, ja, nee, wir können halt Provision verlangen, wie wir wollen, auch auf Web-Einkäufe und auf alles. Und da sind wir halt einfach gelandet. Mhm. Und wenn sie das, und sie fahren ja, in der EU waren sie ja jetzt ja auch deutlich konfrontativer, weil die EU hat ja dieselben Anti-Steering, dieselben Regeln, dieselbe Link-Verbot praktisch ihnen auch verboten. Und das werden wir jetzt sehen, ja, in den nächsten 30, 40 Tagen müssen sie das umgesetzt haben in der EU. Und da werden wir sehr genau sehen, was hier passiert und wie sie hier mit in die Berufung gehen und was hier der Stoßrichtung sein wird. Wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie in den USA. Aber ja, den ganzen Käse, den wir jetzt in den USA sehen, werden wir natürlich in der EU jetzt auch dann nochmal sehen.
Ja, gut. Wir schauen dann mal. Danke sehr fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bei Bits und so Plus, wie gesagt, jetzt noch Informationen über, wie das mit der Buchhaltung in Deutschland ordnungsgemäß zu funktionieren hat.
Hurra!
Und, was hatte ich noch gesagt? Ein sehr guter, aber sehr langweiliger, aber sehr guter Podcast-Tipp. Hervorragend. Danke sehr.
Sehr gut. Gute Nacht.
Tschüss.